Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Steiger, erstmal, ich bin sehr stolz auf dich, dass du tatsächlich dich zu unseren Hoodies bekannt hast, ja, diesen Digital Detox, ey, ganz der ernsthaft, dir eigentlich gut tut.
Ich hab's wirklich einfach nicht mitbekommen, ja, solche Sachen müsst ihr, guck mal, wenn ihr mit mir kommuniziert, dann müsst ihr so tun, als wäre, guck mal, Opa, der kriegt mit, schreibt ihm noch eine Karte. Bitte schreib ihm eine Karte, es gibt Hoodies. Und dann macht er das auch.
Ich dachte, du hast dich
sofort. Als ihr mir den Link geschickt habt, heute Morgen.
Sehr stolz, sehr stolz. Ey, Steiger, man muss einfach miteinander reden, weißt du, offene Kommunikation, das transportieren wir hier.
Was ist da passiert?
Wir haben tatsächlich so Rap-Woche-Merch, weil das Leute gefordert haben, weil unser Logo ist ein Hoodie, auf dem was gedruckt ist. Und Leute waren so, ey, wann gibt's diesen Hoodie denn in echt? Und jetzt haben wir das veranlassen lassen. Dass man den 3 Wochen vorbestellen kann und dass in der Zeit alle Bestellungen gesammelt werden und die, wenn dann produziert, damit nichts Überschüssiges irgendwo rumliegt und vergammelt, wisst ihr? So machen wir das.
So arbeitet der Kapitalismus in Zukunft, weißt du? Bedarfsgerechtes Produzieren. Ja, man ermittelt zuerst den Bedarf und dann produziert man.
So, und in der Bedarfsermittlung hat sich Markus Steiger nicht beteiligt und wir dachten so mal, Steiger, hast du keinen Bock auf Geld? Was ist los mit dir? Hast du?
Ja, Geldphobie, aber ich arbeite daran. Das ist altbekannt. Wir wissen das, seit Flair mich therapiert hat in meinem eigenen Keller, arbeite ich an diese Geldphobie.
Gut gemacht.
Und mit Erfolg.
Herzlich willkommen, Tour, überhaupt erstmal. Grüß dich doch erstmal.
Ja, grüß dich doch erstmal. Ja,
grüß euch doch erstmal. Segumo, oder wie sagt man in der E-Mail-Welt?
Ja, doch.
Großartig, Guna. Dass du da
Galigrü.
Bist.
Galigrü.
Großartig, Galigrü, Guna.
So, genau, schön, dass du hier bist überhaupt. Wir haben dich ja seit einem halben Jahr haben wir deinen Labelchef therapiert. Und ich war mir bis gerade, als ich die Tür aufgemacht habe, nicht sicher, ob du wirklich kommen wirst. Aber hier bist du. Es hat geholfen.
Engelsgleich bin ich vom Friedrichshain hierher geschwoben.
Ich dachte von der Friedrichstraße.
Ja, da war ich auch heute.
Von der habt ihr heute viel geredet.
Nachdem mein Mikrofon angefangen hat zu knistern, bin ich dann bei der freundlichen Firma Neumann vorbeigegangen bin. Und ich muss sagen, die waren der freundlichste Customer Service in der letzten Zeit.
Nicht schlecht.
Aber das können die sich ja auch nicht leisten, oder?
Ich glaube, die sind so ein Luxusding.
Alter. Das ist so altes Nazi-Geld, oder? Was da... Also will ich jetzt nicht, ne? Ich habe auch Neumann Mike. Ich habe selber einen Neumann Mike und so, aber ich möchte meinen, die sind von Goebbels bezuschusst worden. Ich habe mal irgend sowas gelesen, dass das so, dass also, der die geilsten Mikes haben wollte.
Werbung vor Augen. Ey, wenn Mike, dann Neumann. Josef Goebbels.
Goebbels war auf jeden Fall heute nicht da, der war vielleicht im Homeoffice, aber die Frau, die da war sehr freundlich.
Ist doch schön.
Ey, bei Neumann-Mikrofonen fällt mir halt immer nur Prinz Pi ein, der solche Mikrofone nachgebaut hat und dann sein eigenes Logo drauf
ohne
gemacht hat, was aber Neumann nachempfunden war. Und ich habe das aber nicht gecheckt. Ich habe diese Mikrofone gesehen und ja, so antiquierte Mikrofone. Und dann hat er mir das alles erklärt. Das ist ja so eine Welt für sich. Es gibt ja so Technik-Nerds, die dann so baukastenmäßig irgendwelche Sachen nachbauen.
Ja, er hat mir mal ein Buch gegeben, wo er detailliert seinen, wenn ich das mich richtig erinnere, seinen Kompressor beschrieben hat, den er gebaut hat oder so.
Ja, ich glaube, das war doch in diesem, als Beilage zu diesem Album, oder? Im Norden nichts Neues, Kompass Norden oder so.
Kompass Norden, dieses eine.
Das Kompass kann tatsächlich Norden, sein, ja. Ich fand es beeindruckend. Ich war beeindruckt, ich habe es überhaupt nicht verstanden, ich war aber beeindruckt. Und das zeigt auch wieder, wie produktiv der ist halt. Also es ist unglaublich. Ja. Hast du es hier? Siehst du mal?
Kompass ohne Norden.
Nee, das war aber ein dickeres Buch, da waren Fotos drin und so. Das ist ja ein Lesebuch. Das ist
nein, hier ist es drin.
Ich guck, dicker in Erinnerung. Guck.
Ach, da warst du noch kleiner, da kommt dann die Welt größer vor.
Das sind die Sachen, die er so nachgebaut hat. Wahnsinn. Die werden da drin beschrieben. In diesem Kompass ohne Norden, siehst du, ich habe total recht. Norden
natürlich,
ohne.
Natürlich.
Siehst du, das sind seine Mikes, die er nachgebaut hat. Und die sehen aus wie deine Neumann-Mikes. Du hättest einfach mal zu Print P gehen können.
Ja, verdammt, Mann.
Der hätte dir einfach Neues zusammengelötet.
Voll schön.
Zwischen zwei Espresso.
So krass auch, wie du dafür stehst, so detailverliebt und nerdy zu sein, dass er davon ausgeht, ey, der Tour, der Einzige, der es checken wird, hier, ich gebe dir mal das Buch, guck mal, was ich gemacht habe. Und ich glaub, so, ey, wow, krass.
Das war wirklich echt aus purer Freundlichkeit, weil er im Backstage neben uns war und es gerade frisch hatte. Und ich war beeindruckt davon, wie umfangreich so ein Buch ist. Jetzt nicht, dass ich das komplett durchgelesen hätte oder so, aber wie viel verschiedene...
Du musst es einfach auf Toilette liegen lassen, dann kommt man gut durch.
Ich meine, der Typ ist wirklich... wahnsinnig produktiv. Und es ist echt erstaunlich, was da alles Bilder und dies und das. Also so viel. Wow, Respekt.
Produktiv und hat einen neuen Geschäftszweig erschlossen. Steiger, hast du es mitbekommen? Willst du raten? Hat er sein eigenes, seinen eigenen Eistee, seinen eigenen Wodka oder seinen eigenen Wein?
Naja, gut. Da würde ich dann als alter Connoisseur und Weinkenner...
Ist zu classy, zu classy für Wodka und Eistee, ist richtig, ja. Aber wer bringt einen Eistee raus?
Capital Bra.
Und zwar den Bra-Tee. Ich wünschte doch, es wäre ein Spaß. Es ist kein Spaß, es ist die Wahrheit. Shirin David hat es nämlich heute darüber geredet, weil sie gesagt hat, oh ja, jetzt schicken mir alle den Capi-Tee, Mist, ich war doch nicht die Erste und so. Na gut, mein Dirt-Tee... kommt dann nächstes Jahr, aber wir haben kein Eistee-Beef und so, ey, Capi, alles cool und er und so, irgendwo aus dem Urlaub, ja, Shirin, auch Respekt an dich, ja, so viel zu neuen Geschäftszweigen, das ist so ein Intro-Ding von uns, wir müssen immer neue Geschäftszweige und müssen uns updaten, was Rapper während Corona Neues rausbringen, einfach um up-to-date zu bleiben, Musik ist ja auch, das ist ja schon, juckt ja keinen mehr, eigentlich. Das stimmt. So ein Beiwerk irgendwie, ganz nett. Aber
happening. Ich überlege gerade, was du machen könntest. Ich habe heute ein Video gesehen, da sind unheimlich viele Pferde mit drin gewesen. So Pferdezucht wäre
gar nicht schlecht. Also es freut mich, so. dass du gerade mich angeguckt hast mit so einem väterlichen, leicht steif väterlichen Blick und dann die offensichtlich Pferdezucht in den Kopf gekommen ist. So, was könnte der Tua, mein alter Ziehsohn, eigentlich machen, um auch mal Geld zu
machen? Ja, aber stell dir mal vor, so alte Korthosen und so Tweed-Jackets mit so Aufnähern drauf. So,
weißt du, auch ich kann so auch ohne Pferdezucht sowas tragen, weißt du? Also auch das.
Ja, und Friedrichshain ist ja sowieso schon fast so Stadtrand. Neuenhagen bei Berlin, da gibt es große Hoppegarten, ist da um die Ecke. Also habe ich früher auch gearbeitet. Ja,
fast
schön da. Ja, ist doch. Jetzt auch so bei diesem Wetter, weißt du, so, wenn du dann auf so einem abgeernteten Feld stehst, der Novembernebel steigt auf, Pferde im Hintergrund. Ist eigentlich fast wie ein Video von dir.
Ehrlich gesagt. Ich war auch gerade... Ich war Hochhäuser im Hintergrund, das ist eigentlich alles
hier. Also. Ja, Marzahn ist noch so, so im Dunstkreis zu erkennen.
Man macht es schwarz-weiß und sieht schlecht gelaunt aus.
Eigenen Instagram-Filter, einfach schwarz-weiß. Auch das vielleicht, das könnte halt auch dein 2020-Durchbruch sein. Nee, ich weiß auch gar nicht, ob man das schon erwähnen darf, aber ich meine höchstwahrscheinlich, du hast einen Song auf dem Weg, Melancholie.
Ja.
Und es ist sowas wie der erste Tour-Representer.
Ach so, ja, ein bisschen. Eigentlich hieß es mal König der Melancholie, aber das war so Deutschrap 2008, wie Basti richtig gesagt hat. Und deswegen haben wir es einfach Melancholie genannt. Und es ist auch denkbar un-Representer-mäßig. Aber irgendwie doch, weil es ist so wie das Politprogramm der Bumsgesichter.
Ja gut, aber es fängt an wirklich mit den Zeilen. Meine besten Zeilen gingen alle um Leiden.
Der Pathos, in dem ich zu Hause bin.
Und dann dachte ich so, ja...
Das
Tour in a nutshell.
Ja, genau. So schwer ist es ja auch nicht zu erklären. Punkt. Aber das Ding ist, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Man muss es sich natürlich anhören und dann geht einem ein trauriger Orgasmus geht einem ab.
Melancholischer
Orgasmus.
Langsam tropft es so auf die Erde oder was? Genau. So wie die Blätter fallen. Ja,
man weint aus dem Geschlechtsorgan.
Oh gibt's was
Schönes? Habt ihr Bock auf meine neue Single? Anybody?
Gibt's was Schöneres als traurige Orgasmen?
Ich habe eine Stunde lang einen Heulkrampf aus meinem Schwanz gehabt, nachdem ich dein Album gehört habe, Bro.
Hey, das ist auf jeden Fall jetzt gerade so ein bisschen gemischt mit KZ. Auch immer über Geschlechtsteile reden, was die so veranstalten.
Und guck mal, je älter man wird, desto seniler auch. Das müsstest du ja auch wissen. Und dann irgendwann bleibt einfach nur noch der Blick nach unten und der ist dann halt...
Okay. Anderes Thema. Aber ich habe neulich Hazel Brugger zum ersten Mal mitgekriegt. So in meinem Leben.
Kenn ich nicht.
Kennt ihr diesen einen Sketch, wo sie einen Penis beschreibt als Mann, der in Detmold am Bahnhof steht? Das ist wirklich sehr witzig, muss ich sagen. Ich bin manchmal ein bisschen leicht zu begeistern. habe ich den Eindruck. Und dann schäme ich mich
auch. Nee, du findest in diesen Momenten einfach die Sachen, die so deinen Geschmack treffen. Gar nicht so leicht.
Weißt du, was ich toll finde an Witzen, wenn die so komplett absurd sind, aber dann bis ins Detail ausgeschmückt werden. Das ist so absolut sinnfreie Vergleiche, aber
konsequent zu Ende gebracht. Ja.
Immer weiter, immer
full
weiter.
Full HD-Trash. Hochglanz, Mist.
Ja, also insofern, ey, wir können gerne weitermachen mit diesem depressiven Penis und sein melancholischen
Orgasmus. Was ist denn jetzt, Leute? Ich komme gar nicht mehr hinterher, Alter. Es ist alles aber, so ungewohnt.
Ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal unseren ersten Song. Ich habe wahnsinnig viel mitgebracht. Ganz viele Sachen auch seit Wochen draufstehen. Chefcape, Made in Germany, Said mit Stretch und Chun Li mit Wifey. Alles schon ältere Sachen. Chefcape, Made in Germany, übrigens großartiges Video dazu, was alles Made in Germany gemacht wurde. Kraus, Maffei, Wegner, Rheinmetall, Deutsche Panzer, 1+, Made in Germany.
Themen der Woche.
Nun bist du ja aber nicht hier, um über Heselbrüggers Penis zu reden.
Wer ist Heselbrügger noch? Ich habe den Namen.
Das ist so eine Schweizer Comedienne.
Okay, nee.
Eine lustige Schweizerin.
Dann habe ich es nicht auf dem Schirm.
Die auch noch nicht so oft gesehen, aber ich habe so ein Video von ihr gesehen, wo sie Richard David Precht interviewt auf irgendeiner Messe, als man das noch durfte. Und irgendwie, sie fragt ihn ganz ernste Sachen, aber so wie so eine Comedy-Nummer vorbereitet. Also sie hat wirklich nur, ne, sie feuert ihm nur Punchlines entgegen, aber halt immer als Fragen. Aber
Richard David Precht, werde dir schlau aus dem?
Oh, ich sehe oft auf Video-Interviews von ihm und denke mir, ja natürlich. Und dann habe ich mir so ein, zwei Bücher von dem mal reingezogen und war so, wer soll denn das lesen? Das ist ja furchtbar, Alter.
Ich habe so komische Gefühle da entwickelt, weil ich war so, weißt du, also das passiert ja in dieser heutigen Zeit so schnell, dass man aus Versehen die Mühs übersieht, die verschiedenen Richtungen trennen. Mhm. Ne? Und bei solchen offensiv-intellektuellen Leuten, ne, da gibt es diese Momente, wo man als Normalsterblicher manchmal aufpassen muss, folge ich dem noch wirklich auf dem richtigen Pfad oder ist es jetzt schon Jordan Peterson und ich fand es auch mal kurz cool und habe auch mal gedacht, ja stimmt, Männlichkeit, das berührt mich auch und dann merkt man, oh shit, warte mal, wo ist dieser Moment gewesen, wo es übertreten wurde und irgendwie so ungut wurde und ich will damit nicht sagen, dass der Herr Precht da auch nur ansatzweise in die Richtung geht, es ist nur, wisst ihr, was ich meine?
Ich check mal, was du meinst, man hat bei manchen Leuten so einen Sog, man fühlt sich so, also, man denkt so, okay, der hat was zu erzählen, das wirkt ist alles so schlüssig, schlau, okay, genau. Ich folge dem jetzt erstmal eine Weile. Ja,
und dann immer diese Riesenüberschriften, warum Schule völlig falsch ist, warum die Politik komplett versagt, warum alles so, ne? Und man ist dann so, okay, du bist aber viel zu schlau für Populismus. Warum in dieser Kette, warum in diesem Konstrukt zapfst du trotzdem diese Punkte an? So, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, da kriege ich immer so ein bisschen so.
Clickbait.
Aber das ist
wirklich. Ich mache ja auch immer so komische Überschriften.
Dieser
dann kommt nur einfach immer Rätedemokratie am Ende raus.
Also die Folge wird auch irgendwas mit tropfendem Orgasmus heißen.
Der
macht das nicht
anders. Heselbrugger.
Heselbrugger ist Orgasmus.
Mein melancholischen Orgasmus kommentiert.
Vorteil. Gestern habe ich Reich Ranitzky Mini-Video gesehen, wo er sagt, langweilig wie der Phallus zwischen zwei Orgasmen. Das
war Nico KZ.
Marcel Reichlanski oder Nico KZ. Genau, sehr gut.
Aber das finde ich einen interessanten Gedanken übrigens mit diesem Yuval Harari. Da ging es mir nämlich genauso. Oh, ja. Ganz intelligente Sachen. Und dann liest du dir sein Buch durch oder dann, ich habe es gehört und denke mir, hey, ist einfach nur ein neoliberaler Spinner, der die ganze Zeit irgendwie, hey, geil.
Ja, und auch so Kulturpessimist dann. Auch das wird alles eh den Bach runtergehen.
Aber der ist auch smart, Leute. Der ist zum Beispiel smart,
auf jeden Fall. Aber der hat auch so diese Tendenz von dem, was du gerade gesagt hast. Du musst halt trotzdem immer noch mitdenken. Selbst wenn du die Typen cool findest oder die Frauen cool findest, man sollte halt nicht aufhören mitzudenken. Das fand ich so quasi die Message von dem, was du gerade gesagt hast.
Und man wünscht sich halt ja auch als linker Mensch trotzdem, und das ist jetzt ein Statement, vor dem man natürlich aufpassen muss, man wünscht sich ja dann trotzdem unterbewusst, unterstelle ich mal, immer Leute, die auch die Antwort auf alles haben. Weißt du, was ich meine? Man wünscht sich ja doch auch irgendwie jemanden zu treffen, der sozusagen das ideologische Gesamtkonstrukt hat und immer recht hat. Und dann kommt so ein Harari und hat scheinbar immer die perfekten Antworten, ist immer smart dabei, eloquent, lustig und Gott sei Dank auch noch Jude und Schwule. Also es ist also quasi unbesiegbar. Und man ist so, yo, krass. Und das macht mir dann manchmal Angst. Habt ihr das Harari und Natalie Portman Video gesehen? Kennt ihr das?
Nein.
Ich wusste nämlich nicht, dass die Frau auch aus Israel ist und auch richtig da aufgewachsen und so. Das geht vor lauter Hollywood-Ness nämlich unter. Und es ist so großartig. Da war es so, es war so schön, weil sie so cool ist, Alter. Ich habe das überhaupt gar nicht am Schirm gehabt, was das für eine Karäterin ist. So. Wahnsinn. Ist mir nur gerade eingefallen.
Schreibe mir sofort auf.
Spreading die Sympathie.
Wir haben dich ja eigentlich mal eingeladen zum letzten Orsons-Album. Und ich fand das total krass, weil das für mich irgendwie so eine Wiedergeburt war der Orsons, die, ey, okay, wir rappen jetzt alle, wir sind ein Teebeutel und Carsten ist dann die Teekanne und warte mal, im dritten Part dreht sich dann aber um und wir sind eigentlich ein Tisch und so. Zu so einfach, oh Leute, lass mal einfach Musik machen, so entwickelt hat. Irgendwie kam mir das kam mir vor wie so ein, ja, so als hättet ihr euch als wie so eine, also ihr wartet die ganze Zeit eine Band, aber jetzt hättet ihr euch irgendwie gefunden, weißt du, als hättet ihr irgendwie so einen Weg gefunden, miteinander zu arbeiten.
Na, also es gab eine super lange Pause zwischen dem letzten Album davor, also What's Goes, das ja auch das für uns so kommerziell Peak war mit zwei Hits, sage ich mal, und super viel Getoure hinterher und so. Und da ist aber in der Produktion und insgesamt in der Phase und in der Vermarktung und so viel Wasser den Bach runtergegangen, auch Schmutziges bei uns, einfach so Unstimmigkeiten und irgendwie Unwillen und alles Mögliche.
Bei der Promophase zu What's Goes?
Ja, insgesamt dieses ganze Album, das ganze What's Goes Ding, das war zwar erfolgreich und dadurch hat es natürlich auch getragen, aber es war sehr anstrengend und dann haben wir, glaube ich, hatten wir keinen Bock mehr, das zu machen. Und dann haben wir uns aber so zusammengerauft einfach, ne? Also ganz unspektakulär, wir sind einfach in Urlaub und haben gesagt, hey, wir machen jetzt mal keine Mucke, sondern wir gehen jetzt einfach nur in Urlaub, wir nehmen mal schon Rechner mit, ich glaube, jeder hat es auch so geahnt natürlich, aber die Prämisse war halt einfach nur mal
wieder... Nur wandern, Incentives.
Genau, sowas
halt. Gemeinsam raften, gucken, ob man als Team funktioniert.
Genau. Geraftet nicht, aber genau, sowas in der Art halt. Also irgendwie Kanarische Inseln und so. Und das war natürlich total schön und dann hat man wieder Mucke gemacht. Und ich glaube aber, dass diese Gespräche, die da halt dann stattgefunden haben und dieses so ein bisschen so Detox, Beziehungsdetox, dass es total zentral war. Und erst jetzt, Jahre später... habe ich mich mal damit beschäftigt, mit so Gruppen
Dynamiken
und Problemen so, weil ich einfach von der Arbeit her als Produzent auch interessant finde, so wie funktioniert sowas und habe bemerkt, ja, das ist halt einer der gängigsten Dinge, so, weißt du, sowas das, würde man halt einem
dass ein paar Gruppenprozesse in die falsche Richtung laufen, oder?
Ja, was? Genau, also ein Paartherapeut würde wahrscheinlich genau das machen, wenn er könnte, würde er sagen, hey, geht mal dahin mit einer anderen Prämisse und macht irgendwas, ja, wie du sagst, vielleicht Rafting, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir haben halt
gesoffen.
Kiffing gemacht und Kiffing und Rumfahring und es war auch ganz, ganz heilsam, so.
Ja, aber ihr hattet doch immer auch so ein bisschen, also ich habe ja diesen Prozess auch von außen immer so ein bisschen begleiten dürfen, weil wir uns ja auch schon ewig kennen und
Fürwahr.
Die anderen natürlich auch schon relativ lang. Ich hatte immer den Eindruck, die Orsons waren das ungeliebte Brotprojekt von euch.
Nur ohne Brot.
Naja gut, aber es war irgendwie so, von allen, die ihr da dabei wart, war die Orsons irgendwie das kommerzielle
Erfolg. Weil es die Orsons gibt, darf Mac mit Gitarre auf Tour und du kannst 20 Jahre an einem Album schrauben. Genau. Und
ja, das war so ein bisschen das kommerziell, oder das war das kommerziell erfolgreichste Produkt von euch allen. Und es war gleichzeitig aber auch so das Ungeliebte, der ungeliebte Broterwerb. Und genau. Da habe ich mich immer gefragt, eigentlich, ich fand ja die Orsons in ihrer Gesamtheit halt auch immer geil als die Orsons.
Ja, wir nun nicht.
Ja, und da habe ich mich immer gefragt, warum macht ihr nicht euren Frieden damit? Und ich glaube, das war dieses Gefühl, was wir dann beim letzten Album hatten. Ey, die haben ihren Frieden mit diesem Projekt gemacht und die können sich da drin jetzt auch als ihre Künstlerpersönlichkeiten voll ausleben. Und es ist immer noch die Orsons.
Weißt du, genau so. Das war der Pressetext, der nachträgliche, den wir jetzt noch veröffentlichen müssen, genau in diesem Moment. Also nochmal rückwirkend sozusagen, wir releasen das nochmal. Genau das ist passiert, ja. Und ich glaube, es hat auch hat sicher auch nicht wenig mit mir zu tun gehabt, weil ich, glaube ich, für mich krass den Frieden damit gemacht habe. So. Mhm. Insgesamt Frieden mit vielen gemacht, aber da auch dann damit so. Und ich hatte auf jeden Fall krasse Widerstände immer so, bewusst oder unterbewusst gegen das Ding. Ich hatte immer so das Gefühl, das ist eigentlich was ich gar nicht will und was so eine unentschiedene Position ist auf, warum mache ich das und soll ich das und so.
Aber warum habt ihr es dann trotzdem so lange durchgezogen? Also ich meine, ist man dann einfach nur so reingespült worden und dann, scheiße, ja, kommt gut an. So gut, machen wir mal weiter.
Ich meine, man darf nicht vergessen, dass da 10 Jahre durch sind, ne? Also das ist, die Geschichte ist ganz divers. Ich meine, wir haben angefangen als Quatschmoment, so bei Jens damals, unserem heutigen Tourmanager, der damals in der Vorstadt von Stuttgart in Gerlingen so ein Studio hatte in einem Industriegebiet. Da hat sich super viel der heutigen Hip-Hop-Szene in Stuttgart auch kennengelernt. Da waren auch viele andere Leute, Savas war da mal Mieter, was weiß ich, alle möglichen Leute sind aus- und eingegangen. Und da haben wir in so einem 3 Tage oder 4 Tage Suff-Wochenende halt dieses erste Kack-Album gemacht. So. Ja, und es war halt wirklich so wie Cloud-Rap heutzutage, oder Cloud-Rap ist ja auch schon wieder vorbei, aber wie das so eine kurze Zeit so war, dass man halt so irgendwie sich abfeiert auf Kiff oder Suff oder so und dann halt Blödsinn macht einfach. Nicht mehr als das. Ne? Wir haben ein Kinderbuch aufgeschlagen, da waren Bilder von Füchsen und Schweinchen drin und wir waren so witzig in so einem Anfang 20-jährigen Voll-Trottel-Humor, so, weißt du? Und halt auch, es war ein bisschen so eine Anti-Haltung gegen dieses super seriöse.
Okay, aber es hat Spaß gemacht.
Es hat also Spaß gemacht.
Ihr habt das aus Spaß angefangen.
Wir haben es aus Spaß gemacht. Ich dachte aber zum Beispiel nicht, dass es veröffentlicht würde. Oder vielleicht hab's irgendwie, man hat's halt mitgemacht, so, ne? Und von da an ist es so, hat sich das so verschleppt und ist durch verschiedene Phasen gegangen, ne? Und dann gab's Momente, wo man einfach so vom Erfolg gepusht war und gedacht hat, ja, okay, geil, aber das ist das Einzige, wo man Geld mit verdient. Dann gab's Momente, wo man gesagt hat, okay, jetzt wird's richtig offiziell. Jetzt kriegt man einen Major Deal und so. Und plötzlich ich hatte auch ein Kind dann und war dann so, ja, okay, ich kann jetzt nicht einfach nur noch Künstlern, sondern ich muss auch ein bisschen gucken. Also
nur noch mit Flaschen Beats machen.
Nur noch mit Flaschen Beats machen. Das war eine ähnliche Zeit. Es hat ja dann beides ermöglicht.
Ich weiß. Aber es war so abgespalten, hatte ich da manchmal den Eindruck.
Voll. Und genau das war der Punkt. Es war wie so zwei unvereinbare Universen, was natürlich nur in meinem Kopf war. Was aber irgendwie so mein Stolz irgendwie verletzt hat. Also ich weiß auch nicht genau. Das war wie so, das passt
nicht. Ist hier noch länger her, die Promophase zu deinem Soloalbum. Aber da hast du ja auch viel gesagt, ja, es war, hab mir da viel selber im Weg gestanden, weil ich irgendwie zu verkopft reingegangen bin. Hast du da irgendwie Learnings für dich gemacht, die dann die Lockerheit gebracht haben, die du da mitnehmen konntest und sagen konntest, ey, ich bin doch Produzent, vielleicht mache ich jetzt eine geile Bartek-Hook und da macht Mac einen halben Part drauf und dann Cars und warum nicht? So.
Bestimmt auch, auf jeden Fall. Aber ich glaube einfach, dass ich in den letzten Jahren von einem super krass verstockten und total uneinsichtigen und arroganten und alles Mögliche so mit sich rumtragenden, aber es dabei nicht bemerkenden Typen geworden bin, zu einem Typen, der es immer noch mit sich rumträgt, aber es jetzt ein bisschen besser weiß. So. Und ich glaube, das ging einerseits mir so, aber andererseits vielleicht auch Mackis ein bisschen so, weil wir beide sind sehr Hardliner. Wir sind so eher aggressivere Charaktere, Künstler, einfach, ja.
Künstlertypen. Ja, kompromisslos.
Ja, so nervig halt, so, weißt du, egoistisch oder so. Man, ich weiß es besser als du und man clincht immer und so. Und es kann produktiv sein, aber es kann sich auch super krass im Weg stehen. Und ich glaube, dass wir da aneinander insgesamt gewachsen sind, so, ne? Und die Altersmilde halt auch, einfach.
Aber ich habe auch den Eindruck, dass in dieser Zeit, also in diesen letzten paar Jahren, ja, dein Stern als Underground-Tipp, also ich würde ja jetzt nicht sagen, dass das jetzt im Mainstream angekommen ist, aber diese Anerkennung
leider
als,
nicht, Mann.
Als wahnsinnig guter und innovativer Produzent und Songschreiber und Künstler, dass das ja auch parallel dazu ging. Juice Cover, oder?
Das leicht athletische Schulterklopfen sozusagen, das permanente. Ist mehr geworden noch, ja.
Nein, aber das befriedet, also ich meine, das befriedet einen ja auch, glaube ich, dann so ein bisschen, dass wenn man diese Anerkennung auch bekommt.
Ja, es ist auf jeden Fall schön. Ich bin sehr dankbar dafür.
Es war immer schön, wenn Leute mir auf die Schulter geklopft haben.
Es war immer
Royal
schön.
Bunker, ja. Immer mein Lieblings-Underground-Label.
Genau,
ach, du weißt, gehst arbeiten, schön.
Genau, das ist der Punkt. Das ist halt, du weißt dann genau, wie es ist. So, ne? es ist
ja, aber so, da steht man auf der Baustelle und sagt, aber ich...
Aber meine Schultern sind richtig geil.
Aber ich habe hier Royal Bunker.
Ja, das Ding ist, man kommt ja dann ins Grübeln. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging. Das sind ja sozusagen unterschiedliche Punkte, an denen man da steht, mit dem gleichen Problem. Man sagt, hey, man ist zu idealistisch vielleicht an eine Sache rangegangen, die aber nach wesentlich mehr Pragmatismus schreit. Ne? Viel mehr schauen, was wollen die Leute und das vermarkten und das machen, herstellen und das bitte zum Ziel bringen. Und man ist aber angetreten als ein Lehrer. Ne, das bist du ja damals auf eine Art und Weise. Du hast gesagt, hey, ich release hier Sachen, die stilprägend sein sollen, weil ich was verstanden habe, weil du das Gefühl hattest, was verstanden zu haben, was andere nicht verstanden haben, also Education sozusagen, musikalische. Und das ist natürlich nicht unbedingt marktorientiert, nicht jedenfalls nicht linear marktorientiert. So.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass es in meiner Jugend war, aber in einer frühen Phase, als wir da angefangen haben mit dieser Hip-Hop-Geschichte, dann haben wir diese drei Typen aus Los Angeles zu Gast gehabt, Riddler, Rifleman und ich weiß gar nicht, ob AC Alone, AC Alone Project war nicht Blow dabei, aber diese Project Blowed-Leute, ja, diese absoluten West Coast Underground-Stars, für uns mega MCs, ja, also richtig. Und dann ging es immer darum, ja, okay, aber auf der anderen Seite gibt's Jay-Z. Und Jay-Z rappt ja im Gegensatz zu diesen Leuten relativ primitiv. Das ist ein guter Rapper, aber er rappt relativ primitiv. Die anderen hatten ja viel mehr Style und viel mehr Abwechslung.
Die hatten ja auch Blätter, auf denen sie schreiben konnten. Also das ist wie Schummeln.
Ich weiß gar nicht, also ich glaube, die haben auch teilweise richtig from the head of the dome gerappt. So sagt man, ja. Und dann sagt dieser Riddler einen Satz und der ist mir bis heute im Gedächtnis. I'm a complicated person, so I rap complicated.
Ja, Mann.
Ja, und wir sind, und deshalb ist es auch so, okay, wenn man kompliziert ist oder komplizierter ist oder differenzierter denken möchte und vielschichtiger denken möchte, dann ist es halt so. Dann muss man es akzeptieren. Man könnte vielleicht einfacher, aber es macht keinen Spaß. Es ist vielleicht
nicht.
Es ist vielleicht sogar erfolgreicher, man könnte es vielleicht noch nicht mal.
Ja.
So, und dann ist es halt einfach so, gut, dann ist das Leben einfach komplizierter, dann ist es halt schwieriger, aber vielleicht ist es für uns ist es reichhaltiger. Du kannst Dieter Bohlen sein, aber es ist ein primitives Leben.
Ja, es ist vielleicht für ihn reichhaltig. Die Wahl hat man ja gar nicht.
Ja, ich glaube schon.
Für ihn ist es wahrscheinlich sehr reichhaltig.
Der denkt nachts darüber nach, was er bei TikTok am nächsten Tag released.
Er hat auf jeden Fall seine Nische da gefunden, seine riesige. Ne? Aber, oder sagen wir mal nicht Nische, sondern er hat da immer seinen Platz, in dem er super funktioniert. So. Ja. Und das ist natürlich als complicated person, würde ich unterschreiben, das bin ich. Ja, es ist manchmal unschlüssiger für einen selbst oder undankbar. Also was ich jahrelang mit mir rumgetragen habe und es noch manchmal habe, ehrlich gesagt, ist, dass ich mich dem nicht ergeben will. Dass ich sage, ja, aber ich kann doch, ich muss doch auch. Und dass man genau das eben nicht so richtig akzeptieren will. Dass man sagt, ja, aber ich muss dann halt noch besser und ich muss noch mehr und noch perfekter. Und so ein klassischer, so ein Perfektionismus-Moment, ne, den ja auch viele Leute mit sich rumtragen, die so ticken. Die dann irgendwie nicht locker lassen können, sich verbeißen in irgendwas und super.
Arbeitet ihr bewusst daran, an diesen Perfektionismus runterzuschrauben? Lest ihr dann richtig Bücher? Warum fick ich meinen Kopf so sehr? Und 10 Wege, seinen Kopf nicht so zu ficken?
Also ich habe das gemacht, ja. Ich habe wirklich so Bücher gelesen. Aber jetzt eher sideways ist mir das dann untergekommen und ich war so, das mal lesen. Und dann so, oh krass, das ist ja wie eine Biopic von mir, so Wahnsinn.
Also ich habe mir jetzt in den letzten Tagen überlegt, ich muss mir irgendwie mal so ein Buch besorgen. Warum kriege ich Dinge nicht fertig? Das ist mein großes Ding. Aber das liegt nicht an Perfektionismus. Ich bin überhaupt kein Perfektionist.
Wie so. Fühlst du es denn an? Erzähl mal, wie sich's anfühlt.
Ich weiß nicht, ich blockiere mich, glaube ich, manchmal selber. Aber vielen Projekten.
Also auffällig bei Steigers Leben von den billigen Rängen betrachtet, ist ja schon, wie unglaublich viele Jobs an wie vielen verschiedenen Orten dieser Typ schon ganz ernst gemeint gemacht hat. So, weißt
du, was ich meine? Ernst gemeint.
Wisst ihr noch damals, 1812, als ich Seidensticker war in China, bei den Fuggern.
Als ich Stauer war im Hamburger Hafen. Lass mich mal den Umzug machen. Na, ich kann richtig so einen Lieferwagen richtig voll machen, dass alles reinpasst.
Da ist ja irgendwie schon, also ich meine, da sind große Talente, das muss man erstmal können, das muss man aber auch irgendwie wollen.
Na ja, gut, aber ich werde 120, insofern kann ich das natürlich alles machen in diesem einen Leben. Aber gut, ey, wollen wir jetzt, du bist der Gast, ey.
Ja, stimmt, wir vertiefen uns in deine Psyche schon wieder.
Jetzt geht's.
Ein geiles Buch habe ich diese Woche angefangen über Minimalismus. Ich habe überlegt, dass das meiner Kleptomanie ganz geil entgegenwirken könnte. Dass, wenn ich so überlege, ich habe eine begrenzte Anzahl an Dingen zu Hause und so, dass ich dann bei jeder Sache vielleicht zweimal überlege, brauche ich das jetzt wirklich? Und so, weißt du, das.
Was für ein Buch über Minimalismus?
Kann ich dir schicken?
Minimalism.
Ja, wahrscheinlich.
Da ist nichts drauf auf dem Cover, nur das Wort wahrscheinlich.
Auch so abgekürzt, ohne Vokale. Ich bin darüber gestolpert, über so digitalen Minimalismus, weil ich so gemerkt habe, Alter, irgendwie muss ich mein Handy in den Griff bekommen. Wie, glaube ich, jeder Mensch der Welt ungefähr. Und dann habe ich so gemerkt, ey, die Prinzipien, die da erklären, das kann ich auf alles anwenden. Ja. Auf irgendwie die 10 Jacken, die ich habe und auf dies und das und jenes und alles, was hier rumsteht und das Geschirr vor allem. Was wir an Geschirr haben, Alter, wie viele Leute sollen zu Besuch kommen? Naja.
Ich kenne das. Mhm. Ja, ist spannend. Ich bin ja immer so nach wie vor ein bisschen auf der Suche nach dem, weißt du, nach dem Code, der das wirklich mal entschlüsselt. So. Und ich meine, ich bin ein großer Anhänger von Psyche an sich. Ich finde es so das für mich persönlich das interessanteste Feld, auf dem man sich aufhalten kann, wenn man das Privileg hat, so luxuriös zu leben, wie wir das hier tun, dass man sich das rausnehmen kann, sich so sehr damit zu beschäftigen. Aber dann finde ich es so geil. Also ich lese einfach super gern darüber Sachen aus eigenen Gründen, aber auch einfach aus Interesse, weil für mich ist es wie so, da gehst du in den Serverraum dieses ganzen Dings, was wir da so irgendwie machen, jeder für sich. Weißt du, was ich meine? Und ja, da habe ich einfach eine große Faszination für. Deswegen, da bin ich immer für alle Links, alle wahnsinnigen Sachen zu mir bitte.
Boah, jetzt hast du dir was eingehandelt.
Scheiße.
Aber gibt's da irgendwelche Denker?
Ja, natürlich.
Denkerinnen, die dich da so beeinflusst haben in letzter Zeit?
Da gibt's super viel. Also, wo fange ich an? Also es gibt erstmal so ein grundsätzliches Wissen, was finde ich sehr interessant ist. Zum Beispiel, dass Psychologie bis in den 60ern oder vielleicht sogar 70ern, also pardon me, wenn ich jetzt nicht alles genau richtig referiere, im Grunde nur ein pathologisches, also ein behandelndes System war. Ne? Also man hat Kriegsrückkehrer, man hat gemerkt, scheiße, eine Generation junger Männer funktioniert nicht mehr für unser Wirtschaftssystem. Mhm. Die weinen plötzlich und gehen nicht mehr raus. Wir müssen was machen, wir brauchen Leute, die arbeiten. Okay, wir machen was. So. Und das war im Grunde genommen, also das war weit nach Freud und so weiter, die natürlich schon so in Europa ein bisschen sowas festgesetzt haben, aber auf dieser Basis ist das entstanden. So aus der Notwendigkeit, Kriegsrückkehrer im Grunde genommen irgendwie wieder heile zu machen. Und man hat immer Symptome behandelt. Ne? Und man hat dann erst in den 60ern die positive Psychologie angestoßen, also wo Leute gesagt haben, Moment, wenn wir die ganze Zeit Krankheiten behandeln, dann können wir uns doch auch mal gucken, was macht Leute resilient, was macht Leute glücklich und so und wie kann man das empirisch erforschen überhaupt, was ist überhaupt Glück und Zufriedenheit und all so ein Kram. Also ich finde es brennend interessant, weil es halt, wenn man es ja die ganze Zeit jagt mit Geld, mit Dingen und so weiter und aber irgendwie total im Dunkeln tappt.
Aber ich denke mir, da ist so viel bekannt, also ja. Das frage ich mich eigentlich die ganze Zeit, da ist so viel bekannt, da gibt es so viel Literatur und eigentlich weiß man, Geld macht mich nicht glücklich, diese Konsum macht mich nicht glücklich, das schaufelt ja nur irgendwelche Löcher zu, die irgendwie aufgerissen sind und trotzdem passiert so wenig. Ja, und trotzdem entwickelt sich diese ganze Gesellschaft immer weiter so
turbomäßig gegen die Wand. Getriggert wird. Das ist halt, das geht ja tiefer als, ich weiß, das ist eigentlich falsch.
Ich weiß gar nicht, ob so viele dann sagen, das ist falsch.
Naja, also man kann das so auslegen, ne? Also, wer bin ich, dass ich das euch jetzt erklären kann, aber es gibt so Theorien, die ich spannend finde, wo die sagen, dieses System, was wir haben, das bedient halt sehr die modernisierte Variante von unserem tierischen Verhalten. Ne? Also wir haben einfach nicht...
Der Jagdinstinkt
und so und all diese Sachen, die früher in der Steinzeit zum Überleben beigetragen haben, die multipliziert sind jetzt sozusagen dieses Gesellschaftssystem auf eine Art und Weise geworden, macht für mich total Sinn. Und da, um auf die Frage zurückzukommen, vorhin gibt es natürlich super viel Leute, die da irgendwie interessante Sachen denken. Also gerade zum Beispiel Kahnemann ist eine gute Adresse. Dann Herrn Seligmann. Martin Seligmann ist der Begründer dieser Positive Psychology gewesen. Das klingt jetzt sehr ESO, aber es ist es nicht. Der hat super viele Bücher geschrieben und es kommt auch manchmal so ein bisschen runzelig daher, weißt du, so also Websites von Leuten, die schon sehr alt sind und so. Aber es ist super spannend, weil die halt einfach. Ja, du weißt, so komische Comic Sans im S-Schriften-Styles und so. Aber es ist halt trotzdem so, dass die halt Universitätsprofessuren hatten und so und dass die einfach Forschung betrieben haben. Ne? Also zehntausende Leute gefragt haben, was macht dich glücklich? Und eine Sache zum Beispiel, die nicht glücklich macht, ist Geld. Und eine Sache, die nicht glücklich macht, ist der Sonne hinterherreisen und all so Dinge.
Ja, aber zu wenig Geld macht auch unglücklich tatsächlich.
Stimmt, ja.
Ich habe mal gelesen, du brauchst so viel, dass du Leute einladen kannst, dass du abgeben kannst. Das macht dich glücklich. Wenn Geil. Du zu wenig hast, um andere Leute einzuladen, dann bist du unglücklich.
Ja, macht Sinn.
Deshalb sind neidische und geizige Menschen immer unglücklich. Die haben immer zu wenig. Die können
das meinte ich doch neulich, als wir über Shopping gesprochen haben, dass man für wen anders was einkaufen geht, dass das dann stimmt. Shopping der Shit ist.
Das, wenn man, das stimmt, ja. das hast du mir gesagt, aber ich habe zu wenig Geld, um anderen was zu kaufen.
Ich kann mit dem Geschmack meiner Frau nicht mehr mithalten, Mann.
Ja, aber es ist doch ein schöner Gedanke, also ich finde es geil. Wir haben mal diesen schönen Glorious Rap-Moment, um wieder so zurückzukommen auf unsere, dass so Rapper, die es geschafft haben, dann so losgehen und mit der ganzen Gang, weißt du?
Aber manchmal kommt mir das halt dann immer zu inszeniert vor, aber vielleicht kommt es da auch wirklich aus einem tieferen Gefühl heraus, hey, ich gebe jetzt mal was zurück.
Vielleicht so. muss es gar nicht aus dem ehrlichen Gefühl kommen, sondern es tut einfach gut,
auch wenn es tut auch so gut
aus. Das ist übrigens auch so eine Erkenntnis von dieser Art von Forschung. Viele Dinge müssen nicht wirklich so heartfelt sein, wie man manchmal denkt. Ne? Also es ist erwiesen, dass bestimmte Verhaltensweisen, auch wenn du sie erstmal gar nicht ganz so sehr meinst, trotzdem das tun, was sie sollen, nämlich die entsprechenden guten Gefühle und die entsprechenden guten Dinge halt vorrufen, innerlich wie äußerlich.
Voll, deswegen machen wir es,
wir machen immer so Lacheübungen.
Wir haben es ironisch für die Culture gemacht und jetzt machen wir es auf einmal aus Versehen in echt für die Culture.
Was denn?
Den Podcast.
Ah ja.
Das war ja eigentlich so ein...
Genau,
so ein,
für die Culture.
So, weißt du, das meint er immer noch nicht ernst, aber das ist nach und nach. Nee. Wird das.
Aber ich stehe jeden Morgen auf und mache erstmal so Gesichtsübungen, ziehe sie nach oben und dann werde ich auch wirklich gut gelaunt.
Ja, oder Dankbarkeit. Wir hatten vorhin, bevor wir aufgezeichnet haben, diese Diskussion darüber, dass man nicht Danke sagen soll. Oder nicht.
Das habe ich irgendwo gelesen, dass man sich halt nicht irgendwie bedanken soll, sondern sagen soll, also never say... Ich weiß gar nicht, ob es auf Englisch war. Irgendwie so, sagen Sie nicht Danke, sagen Sie, wie großartig das war. Ja, klar, auf Englisch kannst du ja immer amazing sagen. Hey, that was amazing. Und nicht langweiliges Danke. Hey, danke, dass du da warst. It was amazing, dass du hier warst.
Und ich glaube, dass es vielleicht sogar beides das Gleiche macht für einen selbst. Nämlich diese Dankbarkeit in irgendeiner Form ausdrücken. Und die wiederum ist halt gut für einen. So, ne? Also da hat das, keine Ahnung, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, dass man irgendwie... man halt für was dankbar ist und am Ende fühlt man sich selber irgendwie voll geil dadurch, einfach, dass man dankbar ist, so, weißt du, was ich meine?
Ja, so falsche Bescheidenheit. Das ist auch ein Phänomen von großen Rappern, die dann so, ey, Bruder, und so, guck mal, ich gebe jedem Hand, ey, guck mal, schön, dass du da bist. Mhm. Und so, dann denken alle, oh. Boah.
Ist aber auch so, das hat man über Fidel Castro gesagt, irgendwie so, der ist halt zu jedem hingegangen, hat jedem die Hand geschüttelt und alle haben gesagt, ey, der hat mich angeguckt. Der hat mich auch richtig als Mensch erkannt und wiedererkannt und so. Und beim nächsten Mal stand irgendjemand neben ihm. Und
beim nächsten Mal hat er sie erschießen lassen.
Den haben sie schon gesehen. Fidel, sag jetzt nichts Böses über Fidel. Fidel ist nicht Kim Jong-un, ja? Also verwechsel das mal nicht, bitte. Ja, an dieser Stelle.
Aber der geht bei dir sozusagen durch, der Fidel? Auf der Seite der, auf
auch,
der guten Seite der Geschichte?
Naja, das Ding ist halt einfach mit diesen Leuten, die so Macht in so Macht sein. Ich meine, der Fidel Castro hat 26 Todesmordanschläge vom CIA überlebt. Und das Problem ist, das kennt man ja auch aus so patriarchal geführten Labels und so, so Vaterfiguren, die dann halt so Labels machen oder auch bei ganz normalen Firmen und so, weil wenn das so family-mäßig ist, so du und wir teilen jetzt hier unser Brot und so, da ist der Verrat immer ganz schnell um die Ecke. Ja, Kritik ist Verrat. Wenn du die Familie verlässt, es ist Verrat. Und das Gleiche passiert halt eben in solchen politischen Systemen, wo es dann so einen Papa gibt. Und das war, ist halt viel, egal wie gut der ist, aber abweichende Meinung ist halt Verrat.
Wer war denn die CIA, das Royal Bunker?
Na, ich habe schon versucht... Also ich kann nicht sagen, dass das nicht so war. Also ich habe negative Beispiele gehabt. Put the Needle to the Records war zum Beispiel so eins. Ja, da war halt so ein Chef und als Savas gegangen ist, dann war das ja irgendwie so sein Trauma und sein Hochverrat und so. Und ich habe aber gesehen, diese Leute werden unglaublich langsam, wenn sich alles nur auf ihrem Schreibtisch konzentriert. Ja, das ist auch nicht mehr effektiv ab einem gewissen Punkt, ja, weil sich alles nur, und niemand traut sich ja dann mehr zu entscheiden. Stalin ist gestorben deshalb, weil sich keiner getraut hat, in seinen Raum zu gehen. Der lag da irgendwie 24 Stunden mit einem Schlaganfall und keiner hat getraut, die Tür, hat sich getraut, Alter, die Tür aufzumachen.
Das ist doch voll die schöne Ironie der Geschichte,
ja,
Alter.
Natürlich.
Da bitte schön, da hast du deine Autokratie im Spaß, Alter.
Genau. Du stirbst an der, also du am Schluss an erstichst Macht, du an deiner eigenen Macht, voll so geil. Quasi, weil keiner mehr
sich getraut. Ich finde das sehr schön. Ich finde ein ganz gutes Erklärungsmuster, was ich gerne mag, ist die Idee, dass es sozusagen etwas gibt, was sachlich ist und etwas, was ichhaft ist, ne? Also wenn etwas der Sache dient, dann kann es nicht ichhaft sein und nicht andersrum, ne? Also
da machst du es nicht aus Selbstzweck.
Genau, und das sind so grundsätzliche Ideen darüber, wie wir handeln irgendwie. Und bei solchen Autokraten ist es natürlich dann schon irgendwann nicht mehr der Sache dienlich, dass alles, oder bei Put the Needle to the Records oder wie auch immer, ne, der Sache dienlich, dass alles bei diesem Patriarchen oder dieser Führungsfigur alles zusammenläuft. Das ist safe nicht das Beste für die Unternehmen.
Ja, aber gut, aber die machen halt einen Fehler und oder das ist wahrscheinlich dein Fehler. Die Sache wird zum Ich oder das genau. Ich wird zur Sache.
Es geht einfach um sie und nicht mehr um die Sache. Letzten Endes.
So. Na, sie sind die Sache. Also ich glaube, Stalin hat für sich wahrscheinlich schon gedacht, ich bin der Kommunismus, also der Sozialismus und ich.
Aber da hat er, also er muss ja dann offensichtlich dem Denkfehler unterlegen sein, dass er mehr wüsste als alle anderen ja. Und deswegen er das am besten weiß, wie auch immer. Ja. Und das.
Also da unterhalte ich mich mit anderen Leuten aus meinem Lager auch sehr gerne darüber, dass das Problem von solchen Personen auch in der Struktur der Organisation liegt, weil eine Partei, die behauptet von sich, dass sie immer Recht hat, und das haben die kommunistischen Parteien so an sich gehabt, ja, die bringen natürlich auch Personen hervor, die immer Recht haben wollen. Und das ist dann schwierig ja. mit der Zeit.
Wie müssen wir es denn machen, dass es richtig gut funktioniert?
Mann, wir kommen jetzt wieder raus. Wir müssen es basisdemokratisch machen. Wir müssen es rätedemokratisch machen. Wir müssen halt einfach die Demokratie und die Demokratisierung fördern. Und das ist dann einfach so furchtbar langweilig, weil das kommt dann immer was. Mehr kann ich nicht sagen. Wir müssen es ausdiskutieren. Es muss ausdiskutiert werden. Ist so.
Oder es muss sich mies geprügelt werden und der Stärkste hat recht.
Das finde ich auch gut. Okay, oder? Obwohl, da habe ich nie genug Ehrgeiz, muss ich sagen. Weil ich denke mir bei jedem Kampf dann irgendwann mal, ach komm, ey, ist doch auch scheiße.
War ein Witz natürlich. War ein Witz.
Hey, aber um zurückzukommen auf deine Musik.
Och, jetzt, nö.
Doch, auf diese, doch, weil die ist ja, das sagst du ja auch, und das interessiert dich und Psyche interessiert dich, und manchmal sehen diese Filme, die du dazu inszenierst, ja auch wirklich aus wie so Filme aus dem Unterbewussten, die so nach oben gespült sind. Was ich mich frage, und das fällt mir immer wieder auf, du erzählst oft Geschichten aus so einer weiblichen Perspektive. Mhm. Warum? Also woher kommt das? Ich finde es super interessant.
Also so oft ist es nicht, aber auf dem letzten Album ist es ein paar Mal passiert und es wird jetzt auch übrigens wieder passieren. Und ja, es ist einfach, das sind einfach zwei Seiten in jedem, würde ich mal sagen. So, also es gibt ja die Jungsche, oh Gott, jetzt wird es wirklich auch langweilig. Also an alle, wenn es jetzt zu nervig wird, dann skippen so. Jung hat ja diese...
Ey, ganz ernsthaft, da so viele Kommentare, ich sehe es jetzt schon. Das war so eine schöne Sendung, okay. Ihr seid so toll. Ihr redet über Gefühle.
Ey, könnt ihr
so
Tour großartig. Noch öfter einladen? Mann. Bitte macht es doch einfach
immer. Ey, ihr seid Tour. Wirklich mein Lieblingspodcast. Das ist so großartig.
Voll geil, ist doch
so,
schön.
So, also.
Naja, also es gibt ja diese Jungsche Anima. Ne, also die weibliche Seele in allem. Jetzt wird's wirklich, jetzt wird's schon wieder so ein bisschen spirituell. Ich meine, das kann man sehen, wie man will, aber es gibt einfach, wenn ich Songs schreibe, einfach Momente, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist irgendwie eine weiblichere Perspektive oder da gehört jetzt irgendwie ein weiblicher Charakter rein oder sowas. Und in letzter Instanz ist es einfach Intuition, einfach das Gefühl, ja, ich möchte das so machen, so fühlt sich's für mich richtig an. Minus dem, was vielleicht früher mal passiert wäre bei mir, dass ich dann gesagt hätte, ja, nee, das kannst du jetzt ja auch nicht sagen, das klingt ja, was weiß ich, nicht maskulin genug oder whatever, weißt du, ich meine so, und das habe ich natürlich dann irgendwann mal Gott sei Dank auch überwinden können und habe dieses Mittelalter, dieses finstere Mittelalter meiner selbst hinter mir lassen dürfen.
Aus diesem Grund, Dana von Tour.
Zitate, ich rate.
Okay, Steiger, das Zitate raten. Da ihr beide das KIZ-Album hoffentlich noch nicht auf Dauerschleife gehört habt heute, werde ich euch jetzt KIZ-Lines vom aktuellen Album um die Ohren hauen.
Das ist schon
ja, ganz ein ernsthaft,
bisschen Fäkalhumor.
Nein! Hä? Wo, wann? Ah, da hast du die falschen Tracks gehört. Das sind nicht repräsentativ. Das sind
immer so diese Arschwasser-Lines. Die bringen mich so ein bisschen aus dem Konzept. So.
Ich weiß noch, als Steiger 2004 KIZ introduced hat zu uns, als die noch nichts released hatten und wir auch alle noch nicht. Es ist ja way back in history sozusagen. Dass
ihr seid in derselben Serie rausgekommen.
Genau, da sind wir in derselben Serie rausgekommen und ich weiß, Steiger kam zu uns.
Wir haben die Tape-Offensive gemacht damals.
Street-Alben hieß es, genau, oder Street-Tapes oder so. Und Steiger kam zu uns und meinte, ey, ich habe hier eine Band, die sind wie die Ärzte auf Deutschrap. Und ich habe es natürlich mit meiner üblichen, ja, wack, alles wack, außer mir selbst so. Und dann sind wir aus Berlin zurückgefahren in unser süddeutsches Kaff und waren so missmutig, habe ich diese Rap-Deutschland-Kettensägen-Massaker eingelegt. Und dann habe ich wirklich mehrere Male sehr, sehr laut gelacht und war so, okay, überkrass.
Immer lustig. So rechts ranfahren und lachen.
Das war wirklich sehr lustig.
Ich kann leider nicht mehr weiterfahren.
Das war wirklich sehr lustig. So. Und von da an haben wir uns geliebt.
So, und dann werdet ihr ja jetzt wohl, da ihr beide KIZ seit 2004 kennt, erkennen, ob die Line von Maxim, Nico oder Tarek stammt. Mietnomade auf der Hundedecke, ich werd wach und stoß mir den Kopf am Gullideckel.
Mietnomade auf der Hundedecke, also so MC René mäßig, oder was?
Das ist
hast du gesagt.
Ich sag, das ist Tarek.
Ja, sag ich auch.
Also einmal wegen Hund und auf der anderen Seite wegen der Bildhaftigkeit.
Ja.
Das ist so, ja, ja. Tarek ist für mich so einer, der so, und es kann jetzt sein, dass ich total falsch liege und es super peinlich ist, aber ich kann mal meine Tarek
ausführen. Ist falsch, aber erzähl das mal,
okay, ich finde
das
interessant. Ich finde, der hat...
Ah, okay, ich habe Maxim gesagt.
Ist Maxim tatsächlich. Okay, Tarek, Ausflug. Nein, jetzt.
Ich finde, das ist bei Tareks Soloalbum eigentlich viel klarer geworden, als es zuvor auch war. Was für ein geiler Beobachter der eigentlich ist. Ne? Und diese Beobachtungen gehen gerne in so eine bestimmte Richtung und die ist halt oft so Verfall, Tod.
Makaber, ja.
Makaber, der macht eigentlich die ganze Zeit diese Moretaten. So. Das ist das, was eigentlich seine Kunstform ist. So Lieder über den Tod von irgendwas. Ne? Und dabei mit so scharfen Beobachtungen. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dieses so... den Verfall oder so, weißt du, unterm Kulideckel aufwachen und so.
Ja, und er hat diese Fähigkeit, so Bilder auf so ganz wenig Worte zu komprimieren.
Voll. Ich weiß noch, hat er auf diesem, auf dem Ticket hier raus Song, hat er gesagt, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, aber so, die Frau ist so fett, dass keiner ihr hilft, den Kinderwagen.
So hässlich. Keiner hilft, den Kinderwagen zu tragen.
Keiner hilft, den Kinderwagen zu tragen. Und es war so, gleich so die erste Line, ich war so, boah. Fuck, man sieht, man weiß einfach, was er meint.
Ostkreuz selbst erlebt. Ich bin vorbeigegangen.
Genau. Nee, aber ja, es ist halt so, der trifft es sehr, sehr auf den Punkt. Oh, egal, ob es jetzt eine lustige Schwanzline ist oder halt so.
Er hat so geile Schwanzbeobachtungen, meine ich. Man
kann einfach den Pimmel so gut anschauen.
So. Nimm die Ohrstöpsel raus. Mach die Schlafbrille hoch. Sonst verpasst du, wie ich deine Frau in den Arsch ficke, Bro.
Das ist jetzt Nico.
Würde ich auch sagen.
Es ist Tarek. Zwei von zwei falsch. Ihr seid ja überhaupt nicht drin, Leute. Ihr seid gar nicht im Thema.
Das ist ja echt scheiße, Mann.
Okay.
Aber vielleicht sind die mittlerweile auch eins.
Meine Freundin fragt, na, wie war dein Puff besucht? Sorry, Baby, doch über Privates rede ich nur mit Ruth.
Maxim,
oder? So Deutschrap-Zitate.
Es ist Maxim, Leute. Eure erste richtige Line. Sehr, sehr stolz. Sehr, sehr stolz. Hast du schon einen Kita-Platz für den Zwillinge? Nein, die sind doch Opfergaben. Ich sag meiner Frau, ich hole mir ihren Tomatensaft, doch ich bin im Cockpit blasen.
Das sagt Tarek, glaube ich, nicht. Das ist eher... Das ist
auch Maxim.
Vielleicht Maxim, ja. So Kindersachen und so ist auch gern mal Maxim.
Ja.
Es ist Nico. Leute, ich...
Leute!
0 von 0. Nee, hattet ihr eine richtig?
Eine hatten wir.
Okay. 24 Einzelteile für eine Rohrbombe im Weihnachtskalender. Nein, es gibt kein Konzert nur für Männer. Das machen doch schon alle anderen Rapper.
Also Rohrbombe im Weihnachtskalender klingt nach Tarek.
Alles mit Leute umbringen klingt nach Tarek. Das ist unfair. Das ist ein Trugschluss.
Nein, es gibt keinen...
Aber spricht es nicht dafür, dass die wirklich sich so angenähert haben, dass man es nicht mehr so richtig unterscheiden
Maxim.
Kann?
Ich sag Maxim. Ich sag jetzt jedes Mal Maxim. Da habe ich die Chance.
Nur Maxim Lines.
Da habe ich die Chance, wenn du 9 Lines hast, habe ich 3 richtige.
Ich habe sechs
Lines und es waren schon 2 Maxim-Lines. Steiger, willst du jetzt wirklich voll raufgehen?
Sag nochmal die Line, bitte.
24 Einzelteile für eine Rohrbombe im Weihnachtskalender. Nein, es gibt kein Konzert nur für Männer. Das machen doch schon alle anderen Rapper.
Ich habe keine Ahnung.
Kann es jemand Nico sagen? Leute,
Nico,
Alter.
Ja, natürlich ist es Nico.
Wusste ich doch, Alter.
Boah, aber lang nachgedacht, aber dann Nico. Ja,
anstrengend.
Ich fange an zu schwitzen, weil der Sicherheitsdienst wieder komisch guckt. Komm aus dem Museum, die Jackentaschen voller Pharaonenschmuck.
Tarek.
Ich sag alles, was Steiger sagt, schon mein ganzes Leben.
Ja, ist richtig, alles, komplett richtig. Hey, das war ein Tarek-Line. Zwei richtige Lines. Leute, da gibt's Nachholbedarf, deswegen könnt ihr euch ja vielleicht das neue KIZ-Album zum Album anhören. Das Richtige kommt übrigens im Mai, habt ihr das auch mitbekommen?
Ja.
Dass sie es schon angekündigt haben?
Mit Tour.
Hoffen wir es doch.
Die neuen Rapperboxen kommen alle mit einem Corona-Test. Das wäre doch was, weißt du?
Das wäre so krass.
Schnelltest, so ein Ticket, Box mit Ticket und Schnelltest.
Aber der war auf jeden Fall der KitKat-Club offen anscheinend irgendwie.
So. Nee, da war ein Testzentrum.
Ah, da ist Testzentrum.
Das war doch der große Joke. Geil. Ich dachte, da stürzt sich jetzt drauf. Haha, guck mal, damals dann auch Fete. Und so. Ja, da wollte gestern irgendwie die BZ irgendwas Großes draus machen, habe ich mitbekommen.
Ah, okay, also, weil ich habe heute gesehen, so Schlange davor. Aber gut,
ich dachte, man darf wieder.
Ja, nein, ich dachte natürlich irgendwie so, da ist ein Filmcasting oder sonst irgendwas, was es halt irgendwie so gibt. Aber es gibt Tests, sehr gut. So, ich habe auch ein bisschen was vorbereitet.
Glaubt ihr, das wird wieder weggehen, jemals? Oder wie
seht ihr das? Die nächste Pandemie kommt, bestimmt.
Also, wird einfach sozusagen der Umgang mit solchen Sachen jetzt das neue, the new normal?
Oh, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle sich komplett beruhigen davon, weißt du, dass dann genauso viele Leute ins Kino gehen wie vorher oder genauso viele Leute auf den Weihnachtsmarkt gehen wie vorher. Ich glaube, dass so das prägt schon eine Zeit lang, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ewig die Veranstaltungsbranche lahmgelegt.
Ja, oder so. Ey, also ich meine jetzt nicht unbedingt nur Covid, sondern so insgesamt so dieses, weißt du, dass man so sagt, hey, das passiert nicht mehr. Ich meine, irgendwie auf der einen Seite gibt's jetzt wie viel paar Millionen Jahre Homo Sapiens Geschichte ohne, dass man vor Covid Angst hatte. Mal besser und mal schlecht, also.
Nee, gut, aber es sind ja natürlich auch durch diese globalisierte Welt
ganz andere Zusammenhänge.
Diese virologischen Krankheiten verbreiten sich natürlich auch viel.
Aber es gab's ja auch schon davor ganz schlimme.
Ja.
Also ohne Covid relativieren zu wollen, Gott bewahre das nicht, sondern ich meine nur für so Prognosen.
Ja, ich glaube, das Dumme an dieser Krankheit ist halt irgendwie so, dass man nicht krank ist und trotzdem schon sehr, sehr ansteckend ist. Da ist das Gute daran, dass es noch relativ glimpflich ist, aber es kommt halt irgendwie aus Weltgegenden, wo man normalerweise irgendwie nicht hinkommt und das... Da hatte ich am Anfang der Pandemie was Interessantes mal gehört, durch diesen Raubbau, auch den wir mit der Natur betreiben und dann auch gleichzeitig mit dem Bedürfnis, noch exotischere Wildtiere irgendwie zu verspeisen oder zu essen oder da den Pelz davon zu tragen, kommen halt Viren, die aus einem bestimmten abgeschirmten Bereich und sich normalerweise überhaupt nicht so doll verbreiten würden, dann plötzlich in die Welt und durch diese globalisierte Reisetätigkeit verbreitet sich das dann halt auch noch weltweit. Mhm. Und stellen wir uns mal vor, das Ding hätte eine Tödlichkeit wie von Ebola und wäre auch so schwer erkennbar, ey, dann wäre aber der Teufel los, ey.
Ja, ja.
Na, also dann...
Also sind das Problem halt die Reichen, die Fledermauspelz haben wollen.
Das war so quasi irgendwie so die Quintessenz von dem Artikel damals, den ich da gelesen habe.
Ja, ich glaube auch, so chinesische Bauernfamilien essen relativ wenig Tigerfleisch und so Geschichten. Und das ist schon eher Sache der oberen 2% oder so.
Naja, zumindest haben die sehr, sehr dran mitgearbeitet, dass diese Spezies ausgerottet gewesen sind.
Ist man sich sicher, dass das wirklich da den Ursprung genommen hat? Oder und ist es nicht vielleicht so, dass
Julian Reichelt, der weiß das besser als ich glaube, die Bild-Zeitung hat einen ganz, ganz großen Artikel, einen offenen Brief an die chinesische Regierung geschrieben. Den habe ich auch damals vorgelesen. Der war sehr anschuldigend.
Was ist denn mit denen, Alter?
Mit Julian Reichelt?
Ja, das ist...
Der war im Krieg. Der hat ein Kriegstrauma. Der hat ein Feldbett bei sich im Büro stehen. Mhm. Der fühlt sich die ganze Zeit wie im Schützengraben. Deshalb feuert er auf die Feinde. Das ist auch so toxisch. Irgendwas mit Männlichkeit und nicht ganz richtig verstanden. Ich darf was vorlesen.
Bitte lies.
Also ihr müsst euch das vorstellen. Das ist eine szenische Lesung. Ich frage euch, wer es gelesen hat. Das ist eine Szene aus einem Film, der bald erscheinen wird. Und er packt seinen Beutel wie ein Navy Seal, der sein Equipment vorbereitet für seine Mission. Genauso fühlt er sich auch und genauso Maxim. Ernst nimmt er die ganze Sache. Sein Kumpel Axel schaut dabei zu und dreht einen Joint. Es ist nicht ironisch, deshalb ist es nicht Maxim. Das ist ernst gemeint. Okay. Alles ästhetisch, cool und gut inszeniert. Also es ist gleichzeitig auch eine Regieanweisung. Ne? Im Gegenschnitt sehen wir Beko in seinem Bentley Cabrio durch die Nachbarschaft fahren. Junge arabische Kleingangster zeigen auf ihn. Das ist Beko, Abi. Sie winken. Er cruist durch die Straßen. Im Innern des Autos sehen wir auch ihn vorteilhaft porträtiert. Er sieht gut aus. Er hat Erfolg mit seinen Geschäften. Er ist ein richtig miese Motherfucker. Die beiden treffen sich an einer Ecke. Ab jetzt kommt der O-Ton rein. Gucci Mane ist vorbei. Es ist eine Szene aus dem neuen Flair-Film. Wer hat sie vorgelesen? K1, Prinz Pi oder Santino?
Muss ja Prinz Pi.
Boah, ich bin aus dieser Welt, bin ich der Rauseste, Alter. Da müsst ihr, ich weiß
also, nichts. Ich möchte meinen, dass Prinz Pi sich so in die visuellen Sachen von Flair ganz gern einklingt. Und ich glaube, das klingt nach etwas, was Prinz Pi geschrieben haben könnte.
Santino? Ist auch wieder im Boot.
Nein. Wirklich? Ich dachte, Krieg? Aber der hat in Polen auch mit irgendeinem Rapper Stress. Vielleicht ist das jetzt so wieder dadurch eine Rückbesinnung. Nee, krass, wusste ich gar nicht, dass er wieder zurück in...
Habe ich ja erfunden auch gerade. Einfach nur, um dich auf die falsche Pforte zu locken. Es war natürlich Prinz Pi, der im Wohnzimmer von Flair diese Szene vorgetragen hat. Also anscheinend schreibt er auch dieses Drehbuch. Es gibt nur eine geile Stelle.
Ach, warte mal, aber Flair, Film, richtig Film?
Ja, ein Film. Es gibt einen Film und Prinz Pi schreibt dieses Drehbuch und hat es dann so vorgelesen. Und diese Szene wurde auf Instagram veröffentlicht.
Wurde er heimlich gefilmt dabei?
Nein,
oder hat er
nein, das
mit voller Absicht.
Das ist
ach,
auf Instagram
geil.
Veröffentlicht worden.
Oh,
ja?
Leute.
Und okay. Es gibt eine sehr lustige Szene. Er hat Erfolg mit seinen Geschäften. Darauf schreit Flair von hinten. Drogengeschäfte! Es sind Drogengeschäfte!
Schreibt das mit rein!
Das ist wichtig! Drogengeschäfte! Gut. Wenn diese Doku kommt, werden sich einige bei dir entschuldigen und sich schämen für die Vorwürfe, Lügen und Sprüche der letzten Jahre. Animus über Bushido, Flair über Arafat oder Prinz Pi über Flair?
Ja gut, jetzt hast du ja schon, sag ich mal, ne?
Tua, du weißt, also du bist überhaupt nicht drin, du bist so eher so in Psychologie oder so. Das
ich bin richtig die Definition.
Erich Fromm.
Ich bin die Definition von okay Boomer, Alter. Ich bin richtig so.
Also gut, also alle drei machen Filme. Ja, okay. Es gibt eine
Wer
Bushido.
Sind diese Männer? Spaß, Alter. Ist gut.
Bushido, auch so Boomer. Also heute bestätigt worden, dass er die Doku macht mit Peter Rosberg zusammen, die Bild-Doku. Arafat macht eine Doku.
Das ist das neue Ding.
Kam neulich raus.
Machen die auch alle Podcasts eigentlich dann?
Ja, die machen auch Podcasts. Geil. Alle bei Spotify Original.
Sehr geil, Leute.
Und Flair macht eben auch seinen Film. Also wer...
Der neue Arafat-Podcast. Ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, nachdem du dich gerade schon so geoutet hast, dass du dir diese Woche Prinz Pi und Flair angeguckt hast in ihren Wohnzimmern, dann tippe ich darauf.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Du bist ich bin raus, sagst gar nichts.
Erich Fromm, Alter.
Es ist Animus über Bushido.
Wirklich?
Mhm. Sind die befreundet jetzt wieder?
Ja.
Die sind?
Ja. Ja.
Okay. Wir sind ein Team. Selbst jetzt kann ich den historischen Moment nicht vergessen, als ich in diesem schönen und heiligen Ort fest die Hand eurer Exzellenz hielt, während die Welt mit großem Interesse zusah.
Prinz Pi über Flair.
Aus einem Brief von Kim Jong-un an den größten amerikanischen Präsidenten jemals, Donald Trump, ewiger Präsident, also wird auch weiterhin Präsident sein. Eine weitere Szene aus dem Flair-Film gelesen von Prinz Pi oder Bob Dylan an Papst Pius VI. Nach seinem Konzert im Petersdom.
Mann, jetzt hoffe ich, dass es nicht Prinz Pi über Flair ist. Oh, ich sag Bob Dylan.
Soll ich nochmal das Zitat vorlesen?
Ja, das muss ja Bob Dylan sein, oder ist es also hat so obvious gewählt, dass es das andere sein muss? Also
es ist Kim Jong-un an Donald Trump.
Wirklich?
Ja, der hat, also es gibt.
Bitte den O-Ton einmal nochmal.
Selbst jetzt kann ich den historischen Moment nicht vergessen, als ich an diesem schönen und heiligen Ort fest die Hand eurer Exzellenz hielt, während die Welt mit großem Interesse zusah.
Das hat Kim Jong-un an Donald Trump geschrieben. Wieso hat er eure Exzellenz gesagt?
Weil er das öfters benutzt hat und Donald Trump sich davon auch geschmeichelt gefühlt hat. Es gibt nämlich jetzt ein neues Gerücht. Also,
hey, das weißt du, was es ist? Was voll geil ist ja, kennt ihr das, wenn so, es gibt ja so Titulierungen unterschiedlichster Art, weißt du? So, und Exzellenz ist wieder was Neues. Aber kennt ihr so, in Italien haben die Leute oft immer zu allen Deutschen dann Dottore gesagt? Dottore, so, ne? Oder
das machen die Österreicher auch. Jeder Finanzbeamte war der Herr Geheimrat.
Das ist so geil, ich liebe sowas, Alter. Und wir waren letztens hinten beim Stasi-Zentrum da, beim ehemaligen, und haben irgendwie was gedreht. Und in der Drehpause sind wir in so ein Restaurant dort gegangen, haben was abgeholt. Und da war ein Typ, der hat genau die Gratwanderung gehabt mit diesen Titulierungen, die perfekt waren. Er hat, also zu mir hat er immer Großer gesagt, was voll okay ist, so. Aber er hat bei den Frauen, und er hat Engel und Schönchen gesagt. Aber auf eine Art und Weise, wie es klar ging, so. Weißt du, was ich meine?
Also nicht so Schnecke oder
so. Nee, aber so hochgradig gefährliches Terrain. Yeah. Weißt du, was ich meine? So erwachsene Damen, so 30-jährige Damen, die so, weißt du, ich meine, die sich Engel. Nichts, die keinen Bock haben auf so, die auch dann, die wären dann auch so, hey, was, Kleine oder so. Aber er hat das, Er hat genau den richtigen Swag gehabt, so bewundernswert. Ich glaube, das kannst du nur entwickeln, wenn du wirklich viel mit Menschen zu tun hast.
Und genau, wenn du viel Pizza verkaufen möchtest, wenn die Leute gerne zu dir kommen sollen.
Es war ja noch absurder, es war ja tatsächlich ein asiatisches Restaurant, aber er war schätzungsweise Türke, würde ich sagen. Ich habe das ganze Konstrukt überhaupt nicht verstanden. Ich wollte pissen, er hat gesagt, da hinten großer. Und dann hat die eine Dame hat bestellt und er hat gesagt, ja, Engel. Und es war aber unfassbar, er hat es einfach genäht, man konnte sich nicht wehren.
Das mochte ich wahnsinnig gerne, in Amerika sprechen die Leute dich so als Sugar an.
Sugar
oder so.
Honey.
Hey, und so. Sugar Honey.
Ja, aber das
und,
so.
Und ich dachte, mich? Meinen Sie mich? Ich? Wow!
Ja. Ey, die Würde.
Du fühlst dich so toll, aber ich glaube, das hat Kim Jong-un als sehr guter Pizzaverkäufer auch drauf. Hey, eure Exzellenz!
Meister! Aber ich will Exzellenz einfach öfter sagen in meinem Leben.
Ich habe dieses Zitat deshalb gefunden, weil, kennt ihr diesen Roger Stone, das ist dieser Berater von Donald Trump, über den gibt es auch diesen Film auf Netflix. Genau, und der behauptet jetzt mittlerweile, dass die Nordkoreaner die Wahl gefälscht hätten. Der saß bei Alex Jones, dieser rechtsradikale Podcaster, und dort saß er und hat gesagt, im Hafen von Maine sind mehrere nordkoreanische Schiffe angekommen, die haben alle Wahlurnen dabei gehabt, diese Wahl zu fälschen.
Ja, das war ja auch das Verrückte bei Trump, dass man einfach nicht abgepackt habe, dass dieser ganz offensichtlich super weltfremde Typ, dass der so zum Repräsentanten gemacht wurde von der Arbeiterklasse. So, also wie er das geflippt hat, so, ne? Das, und natürlich auch nicht der gesamten Arbeiterklasse, Gott bewahre, aber halt so einen großen, also ich meine, nach wie vor haben den ja, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Amis gewählt, 30, 40 Prozent oder so.
Ja, aber anscheinend
so,
halt auch ganz viele Mexikaner jetzt.
Ja, eben, das lässt sich eben nicht so eindimensional erklären, so, ja, das sind halt alles die Rednecks, sondern der spricht da schon irgendwie, der ist da schon so, na, das ist ja auch bei der AfD so schwierig. Ich wünsche mir ja immer, dass ich das auch so easy erklären kann. Na, es sind halt die und die und die und klar und die. Ne, aber so einfach funktioniert es leider nicht. Ne? Man ist es so super schwer, dem auf die Schliche zu kommen.
Ich meine, er führt einen Anti-Eliten-Diskurs und kriegt es halt,
der Elite,
ja, und kriegt es aber hin, sich gegen ein so quasi politisches Establishment zu stellen und zu sagen, hey, ich habe doch auch nur mit 1 Million angefangen. Ich bin doch einer von euch. Weißt du, ich habe mich doch auch hochgearbeitet. Ich habe noch einen kleinen Zusatz zum Raten, weil Kalle Krass sich nämlich auch wieder gemeldet hat. Kalle Krass, Rapper, der wollte natürlich auch darauf hinweisen, dass am 11.12. seine Single Center Shock kommt. Habe ich jetzt hier gemacht. Und der hat ein Lyrical Video uns im Angebot geschickt.
Okay, pass auf, das ist ein Format, das hatten wir 3 Folgen mal. Man beschreibt ein Musikvideo und wir müssen erraten, was es ist.
Ja. Alles klar, geil.
Drohne über Hochhaus mit Nostalgiefilter.
Na, ich weiß.
Sehr gut.
Stark. Jedes Straßenrap-Video 2019.
Warte mal. Wir befinden uns in der Vergangenheit. Ein paar sympathische Jungs halten mit BMX-Rädern vorm Kiosk und freuen sich auf Center Shocks und Magic Gum. Plötzlich ändert sich die Stimmung. Ein böser Mann mit einem bösen Männerbart betritt den Laden. Er bekommt einen Umschlag, währenddessen Overvoice des Rappers mit moralischer Ansage. Wir springen in die Gegenwart. Der Song beginnt. Der erwachsene Rapper bewegt sich überraschend agil auf dem Dach eines Wolkenkratzers.
Überraschend agil.
Aber da habe ich mir auch gedacht, was für eine Performance. Also mit so viel Armeinsatz, das ist wirklich 1990. Ja. Rap-Videos 1990. Es hat eigentlich nur.
Weil ich weiß schon, wo.
Der Footstomp hat gefehlt.
Ich habe überhaupt
du bist auch schon.
Das ist ja das Unfaire daran.
Der böse Bartmann macht auch heute noch miese Geschäfte, wird aber im Laufe des Songs von den jetzt erwachsenen Kindern aus dem Kiosk aufgehalten. Unklar bleibt, ob diese Jungs eine Art Robin Hood-Bande sind oder inzwischen Undercover-Polizisten. Oh, wow. Am Schluss deutet sich eine Folterszene an und einer der Jungs bereitet sich darauf vor, dem Bösen die Fingernägel mit der Flachzange zu entfernen.
Ei, ei, ei. Das ist ja dramatisch. Ich habe überhaupt
easy,
keine Ahnung.
Oder?
Ich habe es gesehen. Es war das neue Ratar-Video von Blauer Haken. Oder
Blaues Häkchen.
Blaues Häkchen. Genau, da diese Anfangsszenen fand ich auch stark.
Ja. Was ich wirklich beachtlich fand, war die Ansage, ich habe mich schon immer gegen Ungerechtigkeit und es ist ja offensichtlich ein Mafiosi oder also so ein Schutzgelderpresser, dass er sich da dagegen ausspricht. Finde ich ganz cool. Also, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und grüße deinen formidablen Partner und Tour. Herzliche Grüße, Kalle.
Woher wusste er?
Ein Spaß, ich habe es erfunden.
Ach so, aber okay. Egal.
Aber einfach nur, damit du dich auch gut fühlst.
Geil, danke, Mann, danke, Mann. Voll
integer. Ich habe übrigens noch den Brief geschrieben, ja, den du vor 2 Wochen eingefordert hast.
Wirklich?
Über die Sexualität der Zukunft.
Oh, los geht's, bitte, Steiger. Das,
jetzt bin ich gespannt.
Vielleicht ein kleines Lied.
Ich möchte, nach dem KIZ.
Vielleicht doch KIZ.
Nach dem KIZ-Special möchte ich Eishockey auf die Playlist packen, einfach weil das ein riesen Hörgenuss ist.
Und ich Lecken im Puff, weil es auch ein großer...
Eigentlich. Ey, wirklich, wenn ihr wahre Fans seid, hört dieses Album mit euren Eltern und wenn sie danach noch neben euch sitzen, dann sind sie wirklich eure Eltern und lieben euch und supporten euch. Und
besser noch, hört dieses Album mit euren Kindern und wenn eure Kinder danach noch neben euch sitzen, dann
vertrauen sie euch.
Wirklich gutes Verhältnis zu den Kindern.
Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
Lieber Mauli, du hast mich neulich gefragt, wie die Liebe und die Sexualität wohl nach der Revolution aussehen werden. Wie funktioniert Sex in einer befreiten Gesellschaft? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es ist ein wenig so, als müsste man das Paradies beschreiben und aus der heutigen Sicht erscheint einem das furchtbar langweilig. Auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig anziehend, weil so friedlich. Ich will mich diesem Thema mal von 2 Seiten aus nähern. Zum einen ist es doch ohne Zweifel aufregend, wenn im Sex gewisse Machtverhältnisse ausgespielt werden. Dominanz und Unterwerfung, Anziehung und Abstoßung, Lust und Schmerz. Das alles gibt es dann in der ganzen Bandbreite von spielerisch bis pathologisch und je nach Situation, geistiger Verfassung, Einverständnis vorausgesetzt und Vorlieben hat wahrscheinlich auch alles seine Berechtigung. Auf der anderen Seite ist wenig mehr befriedigend als die unbedingte Hingabe zu einer geliebten Person, das bedingungslose Vertrauen, unendliche Zärtlichkeit, Sanftheit, wenig Bewegung, Zeit, Tiefe, Liebe, Herzschlag, Haut, Fingerspitzensinnlichkeit. Die Begegnung der Seelen auf ganz gleicher Höhe, keine Hierarchien, keine Dominanz, keine Unterwerfung, vollkommene Aufgabe, Surrender. Schade, wer nur auf ganz bestimmte Praktiken fixiert sein muss. Schön, wer wechseln darf, wer wechseln kann, wer sein darf, wer er ist oder wer er sein möchte. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis einer befreiten Sexualität. Sich annehmen, wie man ist, das zu tun, was einem gefällt, sich freimachen von den Vorstellungen, die einem nahegebracht werden, von der Pornoindustrie, von den Schönheitsidealen, die einen umgeben, von der Moralvorstellung, die einem unterschwellig eingetrichtert wurde oder wie Nico KZ es auf den Punkt gebracht hat, sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen und nicht, wie die Kirche oder die Pornos es uns erzählen. Genuss geben, Genuss empfangen, seinen eigenen Körper leben, sich wohlfühlen mit sich und der geliebten Person, schwer genug für viele und vielleicht ist das das, was uns und unseren Kindern und Kindeskindern eines Tages, was sie uns voraushaben werden. Freundschaft, die in Liebe übergeht und Zärtlichkeit und wieder zurück. Wer weiß, vielleicht würden sich Männer untereinander auch gerne streicheln, wenn sie sich gerne haben und was weiß ich, was passiert, wenn es das Wort schwul nicht mehr gibt und die damit einhergehende Diffamierung. Mit meiner Tochter habe ich einmal darüber gesprochen und sie meinte, was wäre, wenn es die Bezeichnung und deren Bedeutung einfach nicht mehr gäbe? Es gibt die Behauptung, dass in indigenen Gesellschaften es selbstverständlich Homosexuelle und Transpersonen gegeben hat, schon immer. Ganz einfach, weil die Natur das so vorgesehen hat oder ein Gott oder an was auch immer man glauben mag. Da es aber kein Wort für diese Personen gab, keine spezielle Bezeichnung für die Handlungen, lagen sie damit verbundenen Handlungen und Gefühle eben in der Bandbreite des menschlichen Lebens. Es gehörte dazu, es war normal. Mit der Ankunft der Europäer kamen auch deren Moralvorstellungen und deren Worte mit ins Land. Plötzlich hatten diese Handlungen und Personen Namen und Bedeutungen. Sie wurden abgewertet und stigmatisiert, sie wurden moralisch verteufelt und insofern haben die Konservativen aus Afrika oder Jamaika recht, wenn sie sagen, die Europäer hätten ihnen die Homosexualität auf den Kontinent geschleppt, wenn auch ein wenig anders. In diesem Sinn denke ich manchmal über die Zukunft nach, auch wenn ich weiß, dass ich noch viel und zu tief in den Moralvorstellungen meiner Zeit verhaftet bin. Polyamorie und all das, nichts für mich. Und ich glaube auch, dass das nur eine Erfindung von Männern ist, die als besonders woke gelten wollen, um ihre eigene Unverbindlichkeit zu rechtfertigen. Aber hey, wer bin ich, um darüber zu urteilen? In diesem Sinne, genießt alles. Und die einzige Regel ist und bleibt, ihr dürft alles machen, wenn es euch und der anderen Person gefällt. Lasst euch zu nichts zwingen, lasst euch zu nichts überreden, was ihr nicht wirklich tun wollt. Und wenn euch jemand zwingen will, dann habt ihr jedes Recht, euch zu verteidigen. Ich wünsche dir und euch allen ganz viel Liebe, euer Steiger.
Ach man, danke Steiger, das ist verrührend, dass du dich dem Thema so ernsthaft angenommen hast. Ich dachte, du schreibst einfach nur so eine Großgeschichte so von Sex in den eigenen Häusern oder sowas.
Aber das ist auch, das ist wundervoll. Das kann man eigentlich fast aufheben und seinen Kindern später mal vorspielen.
Ich muss wirklich sagen, ich habe ja dieses Buch neulich zugeschickt bekommen über den roten Planeten. Und da wurde ja die Vision einer anderen Gesellschaft wirklich mal ausformuliert. Ja, und das war wirklich auch sehr verrückt, eine positive Utopie lesen zu dürfen, das gibt es ja ganz selten. Mhm. Ja, eine Welt, ein Weltraumabenteuer von einer Gesellschaft, die schon viel weiterentwickelt ist und der zum Beispiel Arbeit dann sowas ist, was man so wechseln kann. Ja, und zwar nach dem Modell, hey, wir haben hier ein System, das fragt einfach immer ab, was brauchen wir? Und wenn jetzt einfach ganz andere Produkte gebraucht werden, dann gibt es halt auch genug Leute, die Bock haben, mal für eine gewisse Zeit eine andere Arbeit zu machen. Ja, und das kann man sich ja gut vorstellen, wie viele Leute sind unzufrieden mit ihrem Job und würden gerne was anderes machen. Und dann hättest du ein Gesellschaftssystem, wo das möglich wäre. Genial. Na gut.
In diesem Sinne spiele ich noch einen Song, den ich mitgebracht habe, und zwar Dizzey mit Langsam wie die Zeit, ist von seinem Tape Autotune Freestyles und ist einfach so ein, ja, das bringt es eigentlich relativ genau auf den Punkt, ist ein Autotune Freestyle, wo Dizzey darüber singt, dass nichts so langsam vergeht wie die Zeit, in der du nicht bei mir bist. Wunderschön.
Kannst du Steiger fragen?
Gibt es einen Gegenstand, von dem du dich schon oft trennen wolltest, aber den du nie übers Herz gebracht hast, zu verbannen?
Deutschrap.
Außer Deutschrap.
Ah, das ist das Problem, dass ich mich mit der Sache gemein gemacht habe und dass ich so quasi denke, ich bin Deutschrap.
Du bist mir wieder bei dem Thema von vorhin.
Als Torch. Nee, aber es gibt eine Sache, die ich einfach so quasi als meine Heimat betrachte, und das wäre mein Laptop tatsächlich.
Wirklich?
Ja. Wenn das dabei ist, dann ist es auch mir egal, wo ich bin.
Digitalnomade.
Ja, nein, nee, weil da drin sind meine Texte, oder da kann ich meine Texte, meine Gedanken so quasi dir bringen. Also wenn ich den dabei habe, bin ich zu Hause.
Oh, ich check das leider komplett.
Weißt du, das ist so dieses, wherever I lay my head is my home, wo immer ich meinen Laptop aufschlagen kann, bin ich zu Hause. Nein, mir macht es auch zum Beispiel nichts aus, irgendwie unterwegs zu sein, auf den Bahnhof zu warten oder auch zu warten. Das hat mich nur gestresst jetzt in letzter Zeit, weil dieser Laptop ein Akku hatte, der ungefähr 2 Minuten gehalten hat. Jetzt habe ich mehr beim Black Friday, du weißt, letzte Woche.
Neuen Akku besorgt.
72-Stunden Akku besorgt. Jetzt bin ich wieder ein vollwertiger Mensch.
Warum brauchst du dafür den, also Frage für einen Freund, warum brauchst du den Laptop dazu? Weil nein, du Angst hast, dass die Gedanken verflüchtigen so mäßig? Das ist nicht alles sozusagen.
Ja, also ich bräuchte was zum Aufschreiben. Also okay. Ich glaube, die größte Strafe wäre tatsächlich in einer Gefängniszelle zu sitzen und nichts zu schreiben zu haben. Hm. Also nichts, worauf ich das notieren kann.
Wobei ja eigentlich komisch ist, was macht dieser Akt des Aufschreibens mit dir? Was ist das, also warum ist es, weißt du, worauf ich hinaus will? Du kannst auch so denken. Die Frage ist, du hast das Gefühl, das nach außen bringen gibt dem einen Wert?
Ja. Nee, es entwickelt sich dadurch erst. Weil wenn ich nur so für mich denke, dreht sich es immer im Kreis. Es gibt keine Lösung.
Kennst du das nicht, dass du einem Gedanken raus folgst und irgendwann kommst du zu einer Erkenntnis und denkst dir, Alter, schreib das auf?
Doch, natürlich. Ich habe ja die ganze Zeit Listen. Ich frage tatsächlich auf Basis von, ich habe die gleichen Gedanken ständig auch, weil ich mich super oft, also guck mal, ein Phänomen, ich schreibe ja viele Texte. Wie macht man das? Ich glaube sehr fest daran, dass der Output aus dir super viel damit zu tun hat, wie du in diesen Prozess reingehst. Ne? Also deine Umgebung beeinflusst dich beim Texten, was du isst, wie du dich körperlich befindest, wie du mit deiner Frau gestritten hast oder auch nicht und so weiter. Ne? Und ich glaube auch, dass der Punkt, an dem du die Sachen aufschreibst, das beeinflusst, was du da machst. Weißt du, was ich meine? Also wie früh gehst du in diesen Moment des Aufschreibens und so, okay, und wie früh gehst du damit raus? Ne? Also ich habe für meinen Teil festgestellt, manchmal tut's mir gut. Zum Beispiel beim Autofahren über Texte nachzudenken und nicht sofort das aufzuschreiben. Der Gedanke entwickelt sich irgendwie. Es ist anstrengender, weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, ah, ich habe es aufgeschrieben, dann habe ich es irgendwie hinter mir gelassen, aber es behindert meinen Denkprozess eher. Und deswegen neige ich auch dazu, weil es anstrengender ist, länger nachzudenken und dann einen fertigen Gedanken aufzuschreiben, als halbfertige Gedanken aufzuschreiben und das Gefühl zu haben, ah, pat on the back, ich habe ja schon einiges gearbeitet, hier sind 5 Seiten voller Halbgedanken, von denen ich am Ende, das ist wirklich beim Lyric-Schreiben so, bei 95% wegschmeiß, warum habe ich sie aufgeschrieben? So? Ja. Ne? Und da, deswegen, da wollte ich drauf hinaus.
So. Ja, weil man es dann besser aussortieren kann. Aber ich kenne dieses Gefühl auch, also ich habe ja manchmal auch so relativ monotone Tätigkeiten als Industriekletterer zu, und dann streicht man so eine Wand. Ja? Und dann entwickelt sich dieser Gedanke und dann habe ich diesen Gedanken und dann muss ich den am Schluss auch nur aufschreiben. Aber es ist tatsächlich so, mit einem Gedanken schwanger gehen und dann ist der Akt des Aufschreibens tatsächlich wie so ein Geburtsvorgang. Es ist jetzt ein bisschen sehr weit übertrieben und sehr pathetisch formuliert, aber und es ist auch halt
sehr, so wird sich, glaube ich, keine schwangere Frau mit zufrieden geben mit diesem Gleichnis, aber ja.
Wahrscheinlich. Es ist ja, in dem Moment materialisiert sich etwas, was halt vorher eben nicht da war und du kannst es dir angucken, kannst es aussortieren, kannst es sammeln, kannst es ablegen, kannst es weiterverwenden oder kannst es veröffentlichen in deinem Fall.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist schon, deshalb muss man es aufschreiben, weil wenn es nur in deinem Kopf wäre, wird man halt wahrscheinlich am Ende wahnsinnig.
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, was du auch erzeugen willst. Ne? Wenn du Prosa schreibst, dann ist ja auch manchmal die Entwicklung des Gedankens. Oder sagen wir so, dann sind die Stationen,
genau.
die Elemente, die du entwickeln musst, sind so vielfältig, dass du jetzt nicht nur Schlusserkenntnisse, du musst nicht nur das Resümee entwickeln, sondern du musst diese kleinen,
den Leser dahin führen,
super viele Stationen entwickeln. Und dann ist es vielleicht manchmal schon auch dann quasi Arbeit, die getan werden muss, dass man diese kleinen Zwischenschritte, aber wenn du Lines schreibst, wenn du Rap-Texte das oder sonst was, dann hast du oft das mehr stimmt. so ein, du ja, hast so ein
komprimiertes
Ding, so, ne, und wo man im Endeffekt manchmal in 4-5 Stunden halt einfach mal 8 Zeilen schreibt, wenn man einen guten Tag hat, so die dann gut sind und dann auf dem Weg aber gerne auch 128 Zeilen mit Wackness dazwischen.
H.P. Baxter, ja, 2 Seiten Text. Ja,
der hätte 5 Alben draus gemacht.
Also. Nein, H.P. Baxter. Aber am Schluss streicht er alles durch und dann bleibt eine Line, how much is the fish?
Aber wusstet ihr, dass die Scooter die Songs auch geschrieben bekommen?
Ja.
Also er schreibt
nicht. Dass die auch selbst in so Songwriting-Camps sind,
Bekannte von Bekannten waren auf einer Writing-Session mit denen und da wird ganz normal, wie das industrieüblich ist, wird da gebrainstormt, um was geht es und quasi was ist der Punkt, um was, worauf wollen wir hinaus?
Aber um was geht's? Um gute Laune?
Ich weiß,
es muss ein bisschen nach vorne gehen. Es muss ein bisschen nach vorne gehen. Und so.
Ich fand es auch sehr spannend zu überlegen, wie macht man einen guten Scooter-Song? Weißt, weil es ist ja immer so, wenn Sachen so spitzig sind wie Scooter, dann hat man das Gefühl, das kann man ganz einfach imitieren, aber das kann man nicht. Das ist wie, weißt du, Lagerfeld oder so, wo man denkt, ich zieh mir so das und das an und dann bin ich Karl Lagerfeld, aber nein. Oder weißt du, was ich meine? So, es ist schwieriger, als man denkt, glaube ich. So.
Das wäre spannend. Große Passion für Scooter, aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht erklären, aber das schwappt so immer wieder hoch. Ich habe keinen Song von denen gespeichert bei mir oder so, aber es kommt immer wieder so hoch, dass ich mir denke, gehen wir jetzt aufs Scooter-Profil und pumpen mal ein paar Hits von denen durch, weil das irgendwie in dieser... Das ist so rund, das ist so genial, irgendwie so runtergebrochen auf, man denkt, das ist alles stumpf und so, aber da saß ja irgendwer und hat genau diese I am the Rearranger, Jungle Soldier und so aufgeschrieben und das ist irgendwie, das macht mich froh.
Ich glaube, was da passiert ist dass sich ein grundsätzlicher Gedanke, also ich glaube nicht, dass die Prämisse war, hey, lass uns Trash machen, das glaube ich einfach nicht, sondern die hatten diese Dualität, die hatten diese Hits und dann immer so quasi früher, ne, so quasi kredibile B-Seiten. Na, also die hatten dieses Hyper-Hyper-Ding, da war aber eine B-Seite drauf, die war Techno. Ich weiß es nicht, ich habe es seit 25 Jahren nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob das gut war, aber der Approach war, glaube ich, dass sie sagen, hey, wir machen ein kredibiles Stück und ein hittiges Stück. So.
Kredibiles Techno-Stück.
Genau, kredibiles Techno-Stück, Rave-Stück. So. Und ich glaube aber nicht, dass die sich damals gedacht haben, hey, geil, das wird lächerlich, wenn wir so denglisch darüber rappen, sondern es war einfach Ausdruck jugendlichen, künstlerischen Wahnsinns und so. Und aus dem Ding hat sich was entwickelt, was so scheiße war, ne, dass es durch alle möglichen Instanzen gegangen ist und dann jetzt Kult ist. Und ich finde, das hat sich richtig geil offenbart bei diesem Moment, wo ihr wahrscheinlich beide auch wart und ich auch, auf dem Kosmonaut-Festival vor leider zwei Jahren.
Leider nicht. Oder was? Und ich bereue es bis
genau,
heute.
Genau, wo Kraftklub oder die Kraftklub-Gang oder Landstreicher oder wer auch immer genau diesen Geniestreich gemacht hat, Scooter als Hauptüberraschungs- Secret-Haupt-Act ja. gebucht haben auf so einem Festival, wo, weiß ich nicht, nur
An Mai Kantereit,
Tour hat auch da gespielt und alle möglichen Bands, die cool und was weiß ich so, ne? Und super, es war übrigens das niceste Publikum. Ich habe dieses Festival geliebt, das ehemalige Splash-Gelände und so. Und dann kam dieser Haupt-Act-Scooter und hat einfach volle Breitseite mit so vier so Tanzleuten im Hintergrund, irgendwie zwei Männer, zwei Frauen, die so in so 80s-Glamour-Zeug angezogen waren und irgendwie Luft-Keyboard wurde gespielt und es ging Pyrotechnik hoch und wie bei diesem Rap-Video am Anfang, erstaunlich agil hat sich der H.P. Braxter zwei Stunden lang auf der Bühne zu den gleichen 140 BPM bewegt. Es war großartig.
Aber und sag mal nicht, als der Vorhang gefallen ist und es war so klar,
nee, es war übergeil, Alter.
Das, die ganze Crowd war
alle sind ausgelassen,
down, oder?
Ja, alle waren down und das war so verrückt, weil da konnte man wirklich in sich betrachten, was da passiert, ne? Wie diese Band, wie man so sagt, ja, komm, lass es einfach umarmen, Alter. Ja. Lass diese Typen haben es geschafft, 30 Jahre das zu machen. Komm, die sind jetzt auch irgendwie einfach geil, so.
Ja, ja.
Und dann ist man halt doch gesprungen, so, weißt du? Das war unfassbar, was für ein Moment, Alter. Und alle haben sie gefeiert, weißt du? Oh, davor konnten sie sich nicht entscheiden, ob an Mai Kantereit oder doch lieber zugezogen maskulin. So, aber bei Scooter waren dann alle da. Die Gesellschaft in a nutshell, Alter.
Ja. Und wahrscheinlich auch, war, glaube ich, auch das letzte Kosmonaut-Festival jemals, ne?
Warum denn?
Die haben dann im Folgejahr gesagt, das war's jetzt, das gibt's nicht mehr. Ach,
schade, Alter.
Das wollten eigentlich diese, also 2020, ja genau, wollten die eigentlich am 8.8. so ein Abschlusskonzert am Nischel noch geben, so mit einem Festivalersatzprogramm, aber das ist jetzt auch ins Wasser gefallen. Vielleicht haben die jetzt auch wieder ein Jahr Ruhe und denken sich, ach komm, scheiß drauf, nächstes Jahr geht's wieder los. Aber das wäre auch witzig, wenn es mit Scooter aufgehört hat. Naja.
Mit Scooter hat alles aufgehört.
Und alles angefangen. Wer ist das Megafon und wer ist HP? Okay, Steiger, hast du noch eine letzte kurze Frage?
Kannst du Mauli fragen?
Das ist leider keine kurze Frage, aber ich habe mich ein bisschen gewundert in der letzten Woche, weil du hast ja Fußball gespielt, oder? Warst du nicht im Fußballverein?
Oder? Ach so, früher, ich dachte jetzt als Lied, das Lied Fußball. Nee, ja, ich habe ich
genau, du hast das Lied Fußball gespielt. Aber du hast richtig gekickt. Und
jetzt auch nicht krass lange oder so, aber ja.
Ah, okay, ich dachte, du warst so richtig im Fußballverein und du warst fast Landesliga Brandenburg.
Kurz
ich.
Vor Geld verdienen, Mann, ich war kurz vor Geld.
Nee. Okay, und dann kam die Knieverletzung und dann bist du rausgekommen.
Meniskus.
Ja, dann bist du Rapper geworden.
Scheiße, ja, okay. Na gut, okay, da habe ich das ein bisschen falsch einsortiert. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil als Fußballer, wieso warst du so wenig, warum hat dich der Tod von Diego Maradona so wenig berührt?
Weil das ist ein Kokain-Zombie, war ein Kokain-Zombie. Also natürlich ist es immer scheiße, wenn jemand stirbt und so, aber weiß ich nicht, Alter, habe ich keine Meinung zu
okay, ich glaub, wir sind auch einfach zu jung, Alter, weil ich zum Beispiel, ja, ich war auch so, ja. Also vielleicht kriege ich jetzt auch, weißt du, vehemente Gegenargumente, aber ich bin so ein bisschen so, ja, sorry, Alter, war cool, dass es dich gab, so
ja.
Mit einer Pumpgun auf Journalisten irgendwie, cool so, weißt du, du irgendwie, aber ich bin ja auch so, ich bin da ja auch so irgendwie bei so Personenkult immer
zu anti.
Beängstigt.
Nein, ich kann es ja bei mir erklären, ich fand Fußballer halt immer scheiße, Fußballer waren die mich verprügelt haben.
Die
Fußballer
Popper.
Waren immer die Arschlöcher. Mit denen hatte ich immer Ärger, Converse-Time, Fußballer drücken dich auf den Boden, rotzen auf den Boden, machen Stöcke rein und verteilen dir das im Gesicht. Das ist halt einfach so richtig so.
Echt okay, so, oder
jetzt
was?
Bist du Abteilungsleiter beim Superdepot, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich gönne dir dein Leben.
Ja. Erstaunlich, was Fußball für eine Macht in Deutschland ist, ne? König Fußball, Alter.
Ja?
Das ist wirklich, das ist das Krasseste, was wir kulturell haben. Fußball, safe, das Wichtigste.
Ja.
Wichtiger als Politik.
Naja gut, aber Fußball ist auch in weiten Teilen der Welt natürlich auch Kult, weil du brauchst halt wirklich nichts außer irgendwie etwas,
ein Ball
was
und ungefähr was
aussieht wie ein Ball.
Vielleicht ein Tor sein könnte, ja.
Genau. Jeder versteht's.
Und das ist natürlich schon cool, also im Gegensatz zu dieser...
Es ist voll universell, aber was Tour ja meint, ist ja dieser Zirkus außenrum. Also ich glaube, zum Beispiel, ich habe neulich so eine Doku gesehen über Alexander Baumjohann oder so. Der war mal so
das ist der nächste, bla, ne? Ist nichts geworden, hat dann irgendwie bei Schalke, bei Dings, bei Hertha, bei Bayern gespielt, bei Gladbach. Und dann ist der irgendwie abgetaucht und ein halbes Jahr später hat er auf einmal in Brasilien gespielt. Hat eine brasilianische Frau und mittlerweile spielt er in Australien oder so. Und ich denke mir, was für ein König, weil der hat eh nur Bock auf Fußball, ne? Das ist so, der wollte seit klein auf Fußballer werden, der ist Fußballer geworden, der spielt jetzt, ist gut bezahlt wahrscheinlich, aber in einem Land, wo Fußball jetzt nicht so Welt, so, oh ja gut, dann haben sie heute mal verloren. Aber ich glaube, in Europa, wenn du so Champions-League-Finale verschießt, einen Elfmeter, du kriegst Morddrohungen, du wirst auf der Straße umgenockt oder so, das ist behindert, wie Leute hier drauf sind. Also wie in Europa mit diesem ganzen Rummel drumrum und diesen Medien Ereignis um jedes Fußballspiel umgegangen wird, ist, glaube ich, einfach way too much.
Ich glaube, Vorsicht, wieder streitbares Statement hier. Ich glaube ja, Rap und Fußball haben viel gemeinsam.
Mhm.
Ja, so weil bedenk mal diese Aussage, die du gerade gemacht hast, die ich eigentlich echt smart finde, dass man sagt, hey, schau mal, da gehört nicht so wahnsinnig viel dazu. Du hast diese zwei Tore, den Ball Mike und die Regeln, check
jede Party.
Dicker, ja, aber tatsächlich kommt es aus einem ähnlichen, ne, aus einem ähnlichen Gedankengut heraus. So, ne? Rap ist halt so, du brauchst einfach nicht diese Rhythmus. Gesangsausbildung, du brauchst einfach nicht diese, was weiß ich, was alles an Regeln beachten und Musiktheorien, schieß mich tot, was alles so akademisch daherkommt, sondern es ist im Grunde genommen sehr, sehr direkt, sehr einfach und die Variablen, die dafür wichtig sind, so, die versteht man einfach. So, ne? Mhm. Daher kommt ja auch so oft die Faszination von Akademikern und Leuten, die von oben auf Rap herabgucken und die den Gangster-Rap so viele Jahre durch die Medien gescheucht haben und in Deutschland gibt es kein Ghetto und schieß mich tot, die aber dann trotzdem ironisch auf Rap geguckt haben wie auf Dschungelcamp und so eine Scheiße, ne? Und sich der Faszination genau genauso wenig verabschieden konnten. Genau dasselbe
ironische Verhältnis gibt es tatsächlich zu Fußball ja auch.
Ja, meine ich ja.
So absoluter Proletensport und dann
genau,
so,
aber angucken
hey,
tut man
aber dritte Liga, das gucke ich mir an.
Ja,
da wird noch relaunched.
Genau, weil das irgendwie auch so eine Art von Crack ist, so, da ist irgendwas, was uns ganz besonders fasziniert, so, ne?
Ich meine, das kann ich halt auch verstehen und ich habe das halt auch gesehen, als ich mit Meckes und Materia in Kenia war, ey, Fußball, klar, das wird überall gespielt, auf jedem Dorfacker.
Ja, klar.
Und das verbindet die Leute auch. Und da tut es mir natürlich dann auch leid, dass ich diese Connection leider nicht habe, dass die Jungs aus Kommerstein mir das
genommen haben.
Immer leider mal, zerstört haben.
Ich finde bei Rap und bei Fußball noch was Zweites wichtig. Und zwar bei Fußball hat ja auch, es gibt ja dieses Trainerphänomen. Ne? Also jeder Mann und wahrscheinlich auch sehr viele Frauen, aber wahrscheinlich vor allen Dingen Männer, schauen Fußball an mit einer Intensität, als wären sie selbst auf dem Spielfeld und dieses schieß doch, jetzt mach doch und so weiter. Na, dieser Impuls, den hast du ja nicht bei einem Handwerker. Ne, den hast du ja nicht, den hast du auch nicht bei einem Politiker, weil du durchschaust die Sache nicht. Du hast nicht bei einem Politiker, außer du bist halt sehr lauter Dummkopf, so die ganze Zeit das Gefühl, du musst ihm, ne, genau sagen, wie er das zu machen hat, sondern du akzeptierst mindestens, dass es da irgendeine Art fachlichen Vorsprung zwischen dir und ihm gibt, den du jetzt zumindest in dem Moment nicht durchschaust. Beim Fußball hast du das Gefühl, hey, wenn ich jetzt da stehen würde, würde ich den verfickt nochmal jetzt in dieses Scheißtor. So, weißt du, was ich meine? Und jetzt, pass auf. Bei Rap ist es auch oft so.
Ja.
Und zwar in zunehmendem Maße. Während es früher noch nicht so war und der Deutschrap-Fan vor 25 Jahren oder 20 Jahren noch mehr diese wilde Bande aus Leuten, die sich das traut und die da irgendwie einen göttlichen Funken haben, dass sie das auch machen können. Ja, zwischen denen und dem Fan gab es noch so einen größeren Abstand. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ein ganz, ganz großer Teil der Hip-Hop Fangemeinde auch in irgendeiner Form rappt. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass viele Leute das mal probiert haben, die wenigstens irgendwie in einem Jugendhaus mal im Abschlussding einen Track gemacht haben oder irgendeiner Form.
Ich glaube, bei Jugendhaus ist, glaube ich, genau der Wendepunkt, weil das früher die das sich getraut haben, die gehen auf die Bühne und die nehmen das Mic in die Hand. Alter, ich weiß nicht, ob ich das. Ja. Aber zu Hause in seinem Zimmer kann ja jeder rappen, weißt du, und das ist halt, glaube ich,
stimmt,
so mehr, was die Distanz genommen hat, weil man, ey, sorry, Alter, das, was schreibt der da und so. Und weil halt genau, wie du sagst, weil jeder Rap-Fan oder jeder zweite Rap-Fan Minimum mal selber was geschrieben oder aufgenommen hat und sich denkt, warum ist der macht jetzt Cash und der ist 18 und Shababs Botten, ich habe grüne Locken, das kann ich auch, Alter, was will der jetzt? Weißt du, so diese Missgunst schwingt immer mit drin, dieses, ja, ey, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, so, das hätte ich auch hinbekommen.
Genau.
Und aber das Interessante Fußball ist ja auch kein Hexenwerk, mit seinem Fuß gegen einen Ball treten, aber deswegen gibt es ja trotzdem Leute, die das auf High-Level können und Leute, die das, ne?
Ja, und da sind die Zusammenhänge ja auch nicht so weit hergeholt, ne? Wenn man überlegt, wie viele Leute dann halt im Fußball sich gerade deswegen durchsetzen, weil sie eben körperlich bevorteilt sind, aus Familien kommen, die vielleicht einen Hang dazu haben, eine Affinität haben, weil sie einfach krasses, also Disziplin haben, weil sie das halt wirklich machen wollen, 20 Jahre lang auf Kreisliga und was weiß ich, sich hocharbeiten und dann da sind, obwohl sie auch nur in Anführungszeichen den Ball treten, ne? Ja. Und so ist ja beim Rappen auch letzten Endes, ne? Also ich meine, es ist wirklich kein Hexenwerk.
Aber schwer ist es? Pain.
Aber, ne, du kannst halt trotzdem nicht, also nur weil du Shabab Spotten auch, na jetzt nicht du, sondern nur weil man diesen Song auch...
Was meinst du damit?
Du weißt, ich meine, ich fachlich sozusagen herstellen könnte, ne, und da ist auch dieser Trugschluss mit diesem, ich könnte ja was anderes machen, finde ich, was wir ganz am Anfang hatten, ne, nur weil du das technisch herstellen könntest, könntest du das trotzdem nicht stehen, dieser Charakter zu sein, in dem diese ganzen Projektionen irgendwie zusammenfließen und sowas, ne? Bei Fußballern ja ähnlich so.
Ich kann euch sagen, also diese Partie damals gegen diese kenianische Schülermannschaft, wo nur 16-jährige 50 Kilo Athleten gekämpft haben.
Terry hat die weggeraucht, Alter.
Und Paul Ripke mit seinen 100 Kilo. Es war gut, er hat das durchgezogen auf jeden Fall.
Hat Kanye West 120 Punkte gegen das Rollstuhlteam gescored, oder was ist da passiert? Ist das passiert dort in Kenia oder was? Erzähl mal bitte.
Ich glaube, die haben sogar gewonnen.
Haben die gewonnen? Haben die ernsthaft gewonnen? Ich glaube,
die waren einfach schneller. Die waren einfach schneller. Und du musst dir dann vorstellen, so diese drei, Materia, ich und Paul Ripke. Und ja, so. Und ich komme so aus diesem Tor gesegelt und er läuft einfach an mir vorbei. So, es war gut. Ich hätte es aber auch anders spielen können, will ich an der Stelle auch mal sagen. Aber ich war der Typ, der im Tor sein musste, aus bekannten Gründen. Aber ich wäre ein guter Fußballer geworden, auf jeden Fall.
Ich glaube, du hättest auch das... Warum, dass du das nicht gemacht hast, wundert mich. Ne? Aber er hat es ja schon erklärt.
Aber schöne kurze Antwort auf die knackige Frage. Vielen herzlichen Dank für diese...
Ja, Maradona, siehst du mal.
Rest in Peace zusammen. Noch eine halbe Stunde länger.
Für diesen letzten Ausflug...
Ey, eine Frage habe ich noch.
Nein, Spaß.
Mit welchem fiktiven Charakter würdet ihr gerne mal chillen? Also so aus einem Buch, aus einer Serie, aus einem Film, whatever. Gibt es so einen Charakter, der so schön ausgemalt wurde oder dargestellt wurde oder geschrieben wurde, dass ihr denkt, Mann, mit dem, das wir wären einfach...
Mann, jetzt instinktiv fällt mir einfach nur dieser Dragon Ball Typ ein, weil der so witzig war. Aber ich glaube, da war der alte Meister aus diesen Comics. Ich glaube, der war noch ein bisschen witziger.
Ich habe ihn vor Augen, ich weiß nicht, wie der heißt, ich habe das nie geguckt, aber ich habe den vor Augen, den du meinst. Der mit dem Hawaii-Hemd. Also,
ne, ich hab nur die Comics gelesen, ich musste einfach wahnsinnig lachen damals, das weiß ich noch. Aber jetzt ein fiktiver Charakter.
Hast du einen Tour?
Das ist mir so schwierig, so spontan sowas zu beantworten. Also voll. Ich muss jetzt nachdenken. In mir kommt auch instinktiv was und das ist jetzt schon wieder so eklig Ding. Aber kennt ihr das Buch 100 Jahre Einsamkeit?
Ja.
Ich glaube, ich bin jetzt drauf gekommen, weil du vorhin von viele geredet hast. Garcia Marquez ist so ein, für die, die es jetzt nicht wissen, so ein lateinamerikanischer...
Aber ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, ehrlich gesagt, weil der erzählt ja eine Geschichte über drei Generationen, die heißen alle gleich.
Ja,
die heißen immer alle gleich und du weißt nicht, in welcher Periode es gerade stattfindet.
Voll geil und genau darauf wollte ich hinaus, dass ich diesen Schreibstil so krass finde, dass ich so... Ich weiß nicht, warum es mir jetzt spontan, aber ich war so, hey, ich würde gerne diesen Ort mal sehen. Ja? Obwohl ich weiß, hey, das ist rein fiktiv, hat mich dieses Buch und so und dieser schreibt sie so.
Aber den gibt's?
Nein, den gab's nie.
Ja, aber es gibt diesen Ort.
Ja, seine Kindheit, so hat er
da. Gehandelt wird, der ist
aber in Kolumbien. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, wo er gesagt hat, er hat seinen Schreibstil entwickelt, als er irgendwie mit seiner Mutter zurückgefahren ist an den Ort, wo er aufgewachsen ist. Und da ist ihm auch die ganzen... Also natürlich irgendwie aus dem Nichts kommt es nicht so, aber da, ich weiß, dass mich das so fasziniert hat, diese Art zu schreiben und dieses
strudelartige. Realismus.
Ja.
Oder?
Ja,
so hat man den genannt.
Ja, aber dieses strudelartige, was da passiert ist, hat mich sehr fasziniert.
Aber weißt du, was ich geil fand an diesem Schreibstil, weil er irgendwann mal, dass der ja so ganz verrückte Sachen passieren, die einfach so nicht der Realität entsprechen. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich Schriftsteller bin und ich sage, diese Frau kann jetzt fliegen, dann kann die fliegen.
Best Test auf der Welt.
Einfach so.
Wie geil ist das?
Oder?
Das ist der Akt der absoluten Freiheit.
Genau.
Das liebe ich am Musikmachen und an allem drum und dran. Und da ist so vieles im Weg, weißt du? Du bist in diesem Moment, in diesem geilen Moment, wo du genau das entscheiden kannst, hey, diese Frau kann jetzt vielleicht fliegen, ja, oder dieses oder jenes passiert. Und dann kommt deine scheiß Ratio dazwischen.
Und da habe ich mir dann irgendwann mal gedacht,
aber männlich und politisch und das und jenes und alles kunstfeindlich, Alter. Und du willst eigentlich nur dein inneres Kind.
Aber dann dachte ich mir, wer will's einem verbieten? Ist doch. So ist es. Mach.
Ja, Mann. Was für ein Schlusswort, oder nicht?
Auf jeden Fall, ich möchte an dieser Stelle noch an eine Person erinnern, die, das habe ich bei hiphop.de gelesen, ich habe mir den Song dann auch angehört und das ist cool, Britannia Karma, die ist tatsächlich an Corona gestorben und die war im Hospital, war eine deutsch-vietnamesische Rapperin, hat auch einen Song auf Vietnamesisch veröffentlicht. Tutin heißt der, es geht um Bodyshaming, also man ist, wie man ist, und es ist gut so, wie man ist.
In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche, oder? Machst du nächste Woche noch mit?
Yes. Ja.
Schön. Ach, Leute, ganz kurz, sorry.
Nächste Woche noch mit?
Woran ich erinnern wollte, ist, diese Woche sind wir präsentiert von deluxeboxen.de und deswegen gibt's im Adventskalender auf Instagram, in dem jetzt schon die ganzen DevShop-Preise von letzter Woche weggingen, wie geschnitten Brot. Deluxe-Boxen von deutschen Rappern, Merch von deutschen Rappern. Aber ey, Leute, ihr werdet selbst sehen, über die Woche verteilt. Deswegen checkt das aus und wir hören uns nächste Woche.
Checkt auf jeden Fall unseren Weihnachtskalender.
Und die Hoodies und Leute, alles. Gebt uns doch einfach Geld. Wir wollen doch jetzt keinen eigenen Ketchup rausbringen oder eigenen Eistee oder so.
Wir haben auf jeden Fall die Geldphobie auch überwunden. Wir arbeiten daran.
Die Geldphobie.
Die Milliarden von Susanne Klatten zu uns.
Es war großartig.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.